Das reicht. Willkommen zur Ausgabe Nummer 5 von SEO-Date, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronberg. Heute in der Summer Edition. Wir haben zwei Spezialsachen. Zum einen heute News zum Google Update Sommer.
Wir sprechen über Nutzerorientierung.
Als Special unsere Fallstudie zu Futalis.
Und wie so oft oder wie eigentlich immer SEO-Jobs.
Los geht's. News zum Google Update Sommer. Dieser Sommer ist ja wirklich vollgepackt, pickepacke voll mit Updates. Es ging los mit dem Core-Update im Juni. Kam, ich glaube, so von der Reihenfolge zuerst das erste Spam-Update, dann die Core Web Vitals Spam-Update 2 und jetzt das zweite Core-Update Anfang Juli.
So, dass man gar nicht mehr weiß, welcher Effekt auf was einzahlt.
Genau. Außer natürlich mit tagesaktuellen Daten von Sistrix. Und dann kannst du es genau zuordnen. Vermischt es sich natürlich ein bisschen. Ja. Wie bist du bisher damit zufrieden, irgendwie deine Projekte, die du betreust?
Es gibt Projekte, die haben sich praktisch gar nicht bewegt. Also, wo ich Mühe habe, Schwankungen außerhalb der statistischen Schwankungsbreite zu erkennen.
Also was aber noch besser ist, als irgendwie zu verlieren?
Ja, absolut. Nur ich habe halt auch keinen Benefit dann erzielt. Ja. auch im lokalen Bereich interessanterweise, weil der lokale Bereich ja doch teilweise stark durchgeschüttelt worden ist. Dann, wenn man so ein bisschen links und rechts guckt, also ich habe kein Projekt, was richtig abgeschmiert ist, muss ich sagen. Ja. Also ich habe auch keins, sagen würde, ich habe jetzt spürbar verloren. Wenn man so links und rechts guckt, ist mir sowas aufgefallen wie, das hat auch Sistrix geschrieben, Urlaubsguru. Da war ich wirklich bass erstaunt, dass die gleich zweimal hintereinander so heftig betroffen waren. Weil die eigentlich, ich habe jetzt die ganz aktuelle Entwicklung nicht mehr verfolgt, aber die waren ja für mich immer so ein Modell, wie man versucht, Content auf den Punkt zu bringen, den URL-Rahmen und den URL-Raum auch so aufzusetzen, dass man nur den Content anbietet, den man auch passgenau für die Nutzer konzipiert hat und den auch wettbewerbsfähig konzipiert hat. Und also das ist auf jeden Fall was, wo ich mal reingucken möchte. Also was, wie da sozusagen die Effekte und die Verschiebungen.
Ja. Wäre spannend.
Das würde mich wirklich interessieren.
Es finde ich aber auch ein schwieriges Umfeld, also weil der ganze Reisebereich natürlich durch Corona ein besonderes Jahr jetzt hinter sich hat. Und
aber es muss ja
also da viele Auf und Abs waren suchen Destinationen einzuschätzen richtig, wollen die Leute wirklich Reiseinfos, wollen sie Corona-Infos zu den Destinationen?
Das meine ich, da mal genauer reinzugucken. Also natürlich kann ich die Seiten von vor einem Jahr jetzt nicht mehr cashgenau mir angucken, aber vielleicht findet man im Archiv ja noch das eine oder andere, womit man das abgleichen kann. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, total spannender Case, einfach da mal reinzugucken.
Total. Ja, ich bin super zufrieden. Chefkoch bei beiden Core-Updates ging nach oben. Bei Metrix-Tools sind wir jetzt Platz 13 von der Sichtbarkeit von allen Domains in Deutschland. Das ist einfach cool, ist schön. Man sieht es auch in Klicks in der Search Console, das in der Tat.
Ist immer die erste Frage, die ich hier stelle. Sieht man das auch in Klicks?
Ja, auch die Klicks sind wirklich mehr geworden. Ich mache noch ein bisschen Beratung neben Chefkoch, da ging ein Projekt jetzt auch hoch, aber das war, weil wir zeitgleich auch noch ein neues Content-Format, also Content-Marketing-Format da gestartet haben. Da hat sich die Sichtbarkeit irgendwie mehr als verdoppelt. Das Schöne ist, es blieb nach den Core-Updates stabil. Die haben da jetzt nicht irgendwie das wieder irgendwie kaputt gemacht oder negativ reingespielt. Die sind da immer noch auf hohem Niveau. Insofern bin ich da eigentlich komplett zufrieden.
Meinst du jetzt mit dem einmal geht's hoch, einmal geht's runter, also dieses Pick-Click-Beispiel?
Pick-Click, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mal hören. Das wird immer so als Beispiel, speziell Pick-Click, wer es nicht mitbekommen hat, das ist ein...
Hat das einer nicht mitbekommen?
Bestimmt vielleicht der eine oder andere. Eine Domain, die sehr stark Sichtbarkeit angeblich gewonnen hat und dann durch die auch teilweise durch die Updates und dann jetzt beim letzten Core-Update ging es aber wieder auch sehr stark nach unten.
Und zwar unter das Niveau
genau.
von vorhin.
Es in ist der Sichtbarkeit. Eher so eine Spam-Domain, die sowas wie eBay-Angebote aggregiert, auch gerne für Falschschreibweisen. Dass da irgendwie überhaupt Content da ist. Ich kann es aus dem Grund nicht mehr hören, weil ich persönlich glaube, dass das Sistrix die Sichtbarkeit bei der Domain komplett überschätzt. Ich habe mal die Sichtbarkeit verglichen von Picklick mit About You. Bei Sistrix, da hat Picklick eine Sichtbarkeit erreicht, die über About You war.
Oh, okay.
Was extrem viel wäre, also irgendwie Top 100 in Deutschland und irgendwie über 100 Punkte, also extrem hoch. Mhm. Und wenn du den gleichen Vergleich mal bei Matrix-Tools machst, siehst du Picklick kaum auf der Grafik gegenüber About You. Also dieses Picklick ist wie geschaffen dafür, da wo Sistrix so ein bisschen die empfindlichen Stellen hat, Sichtbarkeit zu hoch zu zeigen. Also so Rankings eher auf der zweiten, dritten Seite, Suchvolumen zu Falschschreibweisen und so weiter, dass Sistrix das extrem hoch einschätzt und bei Matrix ist es minimal, die Sichtbarkeit. Ja, okay. Bei beiden ging es hoch und runter, aber wenn man das Niveau bei Matrix sich anschaut, ist das ein Fall, wo man sagen würde, reden wir gar nicht drüber, weil das so klein ist, das Ding. Eine kleine Domain hat ihre Sichtbarkeit irgendwie verfünffacht, immer noch mega klein und hat dann wieder was verloren und weiter mega klein. Mhm. Also deswegen lass uns Matrix mal Picklick da weglassen.
Dann halt nur den Fall, dass etwas in einem Update ein Benefit erzielt, also irgendwie Goodies bekommt und
im nächsten runter. Ja, man hat alle Fälle. Also glaube ich, dass das zweimal runter, zweimal hoch oder wenn man die Spam-Updates noch dazu gibt, in mehreren Schritten hoch und mehreren Schritten runter gegengesetzt. Im Prinzip hast du irgendwie alles dabei. Was man, glaube ich, insgesamt schon mal sagen kann über die Updates, es ging ja sehr verhalten los im Juni. Also man.
Ja.
Das Ding hatte eine sehr lange.
Wir haben ja noch gesagt, ich sehe nichts.
Es hatte eine sehr lange Lunte. Also es zischte lange die Zündschnur und dann irgendwie eine Woche später, pum, macht das Peng, auf einmal sah man was. Und jetzt das zweite Core-Update vor allen Dingen hat eigentlich direkt zugeschlagen. Da sah man eigentlich schon am nächsten Tag viel. Und dann insgesamt auch eine ganze Menge. Also bei vielen Domains, dass es zuschlagen hat. Es gibt ja Zusammenfassungen. Einer hat der Kai Spriestersbach bei Sistrix geschrieben. Er hat jetzt ja oder schreibt jetzt in letzter Zeit den Index Watch, den traditionellen von Sistrix. Mhm. Toll, dass Sistrix da einen guten Nachfolger gefunden hat, der das wieder macht. Lese ich sehr gerne immer, wenn der Kai was schreibt. Hat über die ganzen Updates halt eine ganze Reihe von Gewinnern und Verlierern hier aufgelistet. Zeigte halt viele Beispiele. Gebraucht kaufen war auch so ein Beispiel, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob die Wix so viel Sichtbarkeit dann hatten. Da habe ich jetzt gar nicht gegengecheckt. Findet also auch aus dem Reisebereich was. Ne? Ja,
die kommen von 50, 60 Punkten.
Ja, irre.
Haben sich mal mehr als halbiert.
Silex lebt auch immer noch. Wer es nicht kennt, so ein Urdinosaurier an Branchenbuch-Daten.
Der hatte doch mal wirklich N-Domains. Also es war ein riesiges Netzwerk.
Also 2008, 2009 war Silex das Branchenbuch mit der höchsten Sichtbarkeit bei Google in Deutschland. Das war praktisch, es war kein Branchenbuch, aber der Erste, der Branchenbuchdaten hatte und verstanden hat, wie SEO funktioniert, vor den gelben Seiten und allen anderen.
Ich glaube, Google ist ganz wuschig geworden, weil das dieses Domain-Rhizom irgendwann nicht mehr verstanden hat. Ja. Da war einfach so heterogen unterwegs.
Aber das hat wieder ein bisschen Leben eingehaucht bekommen.
Ist nicht wahr.
Nachdem es jahrelang runtergeknüppelt wurde. Also sind anscheinend da wieder so bei 70 Punkten im Sichtbarkeitsindex.
Schau mal, das ist völlig an mir vorbeigerauscht.
Das ist 60. Eine ganze Menge. Also über den gelben Seiten anscheinend. Laut dem Blogpost gelbe Seiten ist hier rot und Silex grün.
Ja.
Ja, sie lebt noch.
Ja, die hat auch vorher noch bei, weiß ich nicht, 30 Punkten oder sowas gelebt. Aber das ist ja nicht das Niveau von früher, ne?
Telefonbuch, das örtliche ging hingegen ein bisschen runter. Mhm. Also es sind viele Beispiele, schaut euch an den Blogpost an. Wir verlinken es auch nochmal in Shownotes, aber Systrix, den Blog, kennt, glaube ich, eh jeder und liest jeder. Da gibt es ein schönes Beispiel noch hier in dem Post, ist der Aufstieg der Wikipedia-Klone. Da gibt es mehrere Domains, die eigentlich Texte von Wiki mehr oder weniger einfach übernommen haben, damit Sichtbarkeiten von 10, 20 Punkten im Sichtbarkeitsindex generieren. Mhm. Besonders schön ist dieses Beispiel hier, das Rote. Die haben einen sehr kreativen Domainnamen, also im Prinzip heißt die Domain wikipedia.com, aber schreiben halt das anstelle des Ws, machen die zweimal V, was dann aussieht wie ein W, und anstatt des Is haben sie ein L, also eigentlich so unaussprechlich vvkipedla.com, aber wenn du es siehst, sieht es aus wie wikipedia.com. Mhm. Die haben eigentlich einen ganz schönen Trick gefunden, dass die gucken, welche Keywords, also du hast ja viele Artikel nicht die deutsche Version, keine deutsche Version davon. Und die schauen halt, wovon gibt es eine englische Version, aber keine deutsche, übersetzen das. Mhm. Dann hast du das Gefühl, du bist eigentlich auf Wikipedia und hast da irgendwie einen Artikel und da ist dann auch nicht der echte Wettbewerb und das scheint irgendwie gerade zu finden. Ist, finde ich, auch gar nicht mal direkt Spam, das ist eigentlich eine Nische, die entdeckt haben.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also nur weil man halt den Namen usurpiert, ja, durch eine Fehlschreibung.
Das ist natürlich schon spammy, die Technologie.
Aber inhaltlich, ja. Ich habe es jetzt nicht gegengecheckt, aber wenn die das inhaltlich halt sauber machen, dann kriegen sie vielleicht irgendwann Props wegen des Namens. Ja. Aber
auf jeden Fall sehr kreativ.
Ja, finde ich auch.
Insofern haben sie schon fast wieder verdient. Mal sehen, ob das dauerhaft überlebt. Aber ich meine, im Prinzip erfüllt das dann ja auch die Suchintention. Also wenn ich irgendwas suche und Wikipedia selbst hat da keinen Artikel zu und ich kriege da eine Übersetzung von einem englischsprachigen Artikel, ist das wahrscheinlich besser als nichts. Ja. Mhm. Das ist irgendwie ganz lustig. Vergleichsseiten kamen wieder ein bisschen hoch. Was ja immer interessant ist, es wird dann natürlich versucht, in so Analysen da irgendwie so Muster zu erkennen und das irgendwie so in Gruppen zu packen. Ich glaube, wenn man sich noch mehr Domains anschauen würde, würdest du auch noch 10 oder 100 mal so viele Gruppen finden. Also ich finde, es ist einfach sehr breit gestreut. Also ich glaube nicht, man kann jetzt sagen, es hat hier irgendwie die Wiki-Klone und die Adressverzeichnisse betroffen oder so, sondern das sind die Muster, die in den Daten erkannt wurden. Also ich kann sagen, im Kochbereich zum Beispiel oder Rezeptbereich ist auch viel passiert. Also Chefkoch hat nett gewonnen. Es sind auch Seiten bei wie Emmy kocht einfach, die kennst du, glaube ich, auch. Die eigentlich ein super Rezepte-Blog, die haben bei beiden Updates kräftig, hat der Blog verloren. Was kann ich, halbiert oder so, wird glaube ich, die Sichtbarkeit von denen insgesamt. Auch komisch, weil es eigentlich eine gute Website ist. Qualitativ war vorher vielleicht ein bisschen übergehypt von der Sichtbarkeit. Für so einen kleinen One-Man-Show-Blog da irgendwie 12 Sichtbarkeitsindexpunkte oder wie viel das war. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, es gibt noch viel mehr Branchen, wo diese Updates irgendwie von betroffen sind, als das, was man irgendwie so im Blogpost darstellen kann. Da werden natürlich so die extremsten Beispiele in Tabellen zusammengefasst und dann versucht man irgendwie Muster zu erkennen. Aber es geht, glaube ich, definitiv weit darüber hinaus.
Ja, also es gibt ja nicht wenige Menschen und SEOs, die sagen, die Googler selber wissen bei den Core-Updates inzwischen nicht mehr unbedingt Ursachen und Effekte zu benennen. Ja, also klar gibt es einige Muster, die man erkennen kann. Also man kann tatsächlich im lokalen Bereich, wenn man da hinguckt, kann man sehen, dass da Segmente betroffen sind. Dann kann man sowas isolieren.
Es gibt manchmal auch so Schwerpunkte, also dass so unter den größten Gewinnern und Verlierern viel so aus einer Branche kommt. Also irgendwie entweder Medizin natürlich.
Wie man das bei Medic häufig, Update so ja, eigentlich fehlzugeschrieben
oder, hat. Oder ne? Es waren mal irgendwie Wörterbücher oder ja, was auch immer. Ja. Dass es so gewisse Branchen besonders stark trifft. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die anderen Branchen nicht auch betroffen sind und vielleicht irgendwie 20%, 30%, 40%, 50% Veränderungen in der Sichtbarkeit da haben.
Ja, dass vor allen Dingen der zugrunde liegende ja, Tweak oder die Änderung, dass die ja, auf diese Branche appliziert.
Also
diese,
das ist eine Änderung. Beispiele die halt sind dann oft die, Branche wo halt es irgendwie 70% oder mehr dann sich noch verschiebt. Ja. Und das heißt aber nicht, dass in anderen Branchen da nichts passiert ist.
Genau.
Also da muss dann schon jeder selbst mal irgendwie reingucken in seine Daten und bei seiner Domain. Und das ist ja auch immer so der Wunsch, irgendwie rein zu interpretieren, worum ging es denn bei diesem Update?
Das meinte ich ja.
Genau, und da ist das Problem. Also ich glaube, meisten SEOs sind sich einig, da wird irgendwie ein neues Machine Learning Modell von Google ausgespielt.
Aber noch nicht mal.
Noch nicht mal. Aber ja, Machine Learning sind halt viele, viele Vektoren in einem vieldimensionalen Raum, mathematische Vektoren. Das kann kein Mensch irgendwie ernsthaft in Worte fassen oder begreifen, was das genau ist. Und ein Google-Ingenieur kann es nicht genau sagen, was es ist. Also man kann es vielleicht erahnen irgendwie, wenn man da die Originaldaten hat. Was man sagen kann, ist wahrscheinlich, wenn du irgendwie eine möglichst nutzerzentrierte, nutzerfreundliche, saubere, indexreine, produktive Seite hast, wird es dir eher helfen. Und wenn du es nicht hast, wird es dir eher schaden.
Ja.
Darum geht es immer.
Ja, aber noch breiter haben wir es dann nicht.
Genau. Ja, aber ich glaube, man kann es dann auch wirklich nicht sagen. Also Google ja, wird da viele, viele Signale haben, die dann irgendwie eine Rolle mit spielen und dieses Machine Learning Modell, da, wie gesagt, findet da seine Faktoren. Ist sich dann ja auch nicht immer ganz einig, was man dann sieht, dass manche Domains bei dem einen Update hoch und beim nächsten dann wieder runtergehen oder umgekehrt. Also ist es nicht was, dass man sagen kann, hier gibt es diesen Trick, mach den auf der Website, also schreib irgendwie noch den Satz dazu oder schreib den Satz bloß nicht hin.
Oder benutze diesen Term so und so häufig.
Genau. Oder nimm eine Autorenbox und dann wirst du irgendwie abgehen bei dem nächsten Update. So simpel ist es halt leider nicht. Also man muss schon einfach überlegen und analysieren, was ist halt besonders.
Was will der Nutzer?
Genau.
Was und will der Nutzer?
Wie macht der Nutzer glücklich? Das ist das Ziel von Google. Und, genau, und wie gut helfen meine Seiten, dabei zu tragen?
Genau. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kannst du doch gleich mal diese wunderbare kleine Geschichte zur Nutzerorientierung ja, erzählen.
Das ist ein guter Übergang. Das ist jetzt rein aus dem Alltag. Ich hatte letztens halt die Geschichte erlebt. Ich wollte nach meiner zweiten Impfung an dem Tag, als es dann diesen digitalen Impfausweis gab, mir den natürlich auch direkt besorgen. Mhm. Und war dann, hab recherchiert, wo es das gibt. Es gibt, glaube ich, irgendwie so eine App Apothekenmanager, genau, die listen das auf, welche Apotheken das ausstellen.
Haben die auch eine App? Ich habe das nur
als ja, oder Website. Oder Website. Auf jeden Fall hatte ich dann die nächste Apotheke in der Nähe rausgesucht, vorhin. Und nicht ganz überraschend sagten die dann, tut uns leid, wir können das nicht machen, weil das System ist zusammengebrochen. Wir können kommen nicht auf den Server, um die Daten einzugeben.
Damit hat doch keiner gerechnet.
Genau, weil jetzt irgendwie dann doch das viele machen wollten. Am nächsten Tag wieder hingeradelt und wieder die gleiche Geschichte. Und dann dachte ich, naja, vielleicht bedienen die das auch irgendwie falsch. Ich versuche es jetzt noch mal in einer anderen Apotheke und bin dann halt eine Apotheke weitergefahren, die mit dem Problem dann ganz anders umgegangen sind. Die haben gesagt, also als ich sagte, ich hätte gerne einen digitalen Impfausweis, da haben die nicht gleich gesagt, tut mir leid, das geht nicht, sondern sagten, ja gut, ich brauche jetzt irgendwie hier ihren Impfpass und einen Personalausweis und so weiter. Da dachte schon, ach, das funktioniert ja anscheinend komisch. Warum sagt die andere Apotheke, es geht nicht? Und nahmen die Daten da auf, sagten dann während dieses Prozesses auf irgendwann mal so beiläufig, ich kann das jetzt nicht direkt machen, weil der Server ist abgestürzt. Also Geschichte war die gleiche. Sagt aber, wir nehmen jetzt hier die ganzen Daten auf und sobald der Server wieder läuft, wann immer das sein mag, mhm, und auch wenn es heute Abend oder heute Nacht ist, dann geben wir die Daten ein und wir rufen sie an, wenn wir dann da diesen digitalen QR-Code da erzeugt haben für sie und dass sie das dann abholen können. Mhm. Und das fand ich so ein unglaublich schönes plastisches Beispiel für Nutzerorientierung. Also die Frage ist halt, wenn da irgendwo ein Problem ist, schütte ich das Problem bei meinem Kunden aus und mache das zu seinem Problem? Oder mache es halt zu meinem Problem und löse das irgendwie, aber schuld das nicht dem Kunden auf. Das war wunderbar, Kundenorientierung. Ich meine, es war natürlich auch Geschäftsorientierung. Also die haben natürlich die ganzen, ich weiß nicht, wie viel da kriegen pro digitalen Impfausweis, irgendwie 12 € oder irgendwas. Und anstatt wie die eine Apotheke, wo Leute wirklich Schlange standen draußen und einen nach dem anderen nach Hause schicken, 12 € nach Hause, 12 € nach Hause und so weiter, haben die anderen gesagt, komm rein, die ganzen Daten aufnehmen und ich arbeite das halt heute Abend oder heute Nacht ab, wenn der Server wieder läuft. Ja. Ne? Es ist natürlich auch einfach geschäftstüchtiger, aber der Schlüssel, und es war einfach ein tolles Kundenerlebnis. Also ich glaube, ich, obwohl die ja im Prinzip eine recht austauschbare Leistung haben, die beiden Apotheken,
In diesem Fall ist doch die Leistung im Prinzip identisch. Du wolltest einfach.
Ja, aber gerade in dem Code. Fall war also das Endprodukt ist identisch.
Genau.
Aber der Weg dahin war eben bei den beiden sehr unterschiedlich. Ja, aber jetzt so im Standardfall, wenn du, keine Ahnung, welche Medikamente halt haben willst, ein Rezept einlösen willst, irgendwas, sind so Apotheken ja normalerweise extrem austauschbar. Da kommt es dann wahrscheinlich nur auf lokale Nähe an. Oder Parkmöglichkeiten oder sowas. Du als Fahrradfahrerin siehst das wahrscheinlich nochmal anders. Wonach würdest du eine Apotheke aussuchen?
Wonach würde ich eine Apotheke aussuchen? Nach Nähe, nach Öffnungszeiten.
Ja, Öffnungszeiten.
Und auch nach Kompetenz. Also wenn bei den Kindersachen beispielsweise. Ja. Da weiß ich, welches Produkt ich haben will und welches nicht. Wenn die dann zum Beispiel versuchen, mir irgendwie was aufzuschwatzen, wovon ich weiß, dass die Kinder das, also zum Beispiel irgendeinen Hustensaft oder irgendeinen Fiebersaft oder so, den ich halt brauche. Und ich weiß, die Kinder wollen das nicht und die versuchen es halt trotzdem, sowas.
Ja, okay.
Also das ist dann eben nicht kundenorientiert, sondern die greifen dann halt zum Beispiel direkt zu dem teureren Produkt, das aber schlechter schmeckt. Zum Beispiel.
Ja, habe ich manchmal auch schon erlebt, so in die Richtung, dass die versuchen, was anderes anzudrehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, zu dieser Apotheke werde ich jetzt, also ich glaube, das wird immer zukünftig meine erste Anlaufstelle sein.
Ja, das ist genau der Effekt, der mit sowas eben erreicht wird. Das ist der Unterschied zwischen einer 404, weil das Produkt im Shop nicht mehr verfügbar ist.
Ja.
Oder wenn man weiß, dass das Produkt niemals nie verfügbar sein will, dann ist die 404 unter Umständen gerechtfertigt, obwohl URLs ja für die Ewigkeit sein sollten, wenn man sie einmal aufgesetzt hat. Wie man aber auch eben damit umgehen kann, wenn das Produkt temporär nicht verfügbar ist, dann bietet man dem Kunden doch bitte eine Alternative an oder entweder eine Produktalternative oder einen freundlichen Reminder, der nicht spammy ist, wenn das wieder verfügbar ist, trag dich hier ein, dann melden wir uns bei dir und nur dann. Ne, und nicht, wir drücken dir nicht noch 1000 andere Sachen auf. Also einfach dem Kunden helfen dabei.
Genau.
Der ist wegen eines bestimmten Interesses zu dir gekommen und dann versuchst du halt nutzerorientiert und wettbewerbsorientiert das, was der haben will, zu bestmöglich zufriedenzustellen, also zu bedienen.
Und das ist unsere Message für den Sommer.
Das war das Wort zum SEO-Sonntag.
Setzt die Nutzerbrille immer auf und überlegt irgendwie, also die Welt ist natürlich voller Unwägbarkeiten und Probleme, aber überlegt, ob ihr das zwangsläufig auf eure Nutzer oder Kunden abwälzen müsst oder ob man die davon nicht schützen kann. Dass die das vielleicht gar nicht mitkriegen dass ihr die davor beschützt, die werden es euch danken. Und das, wenn man so eine Grundhaltung hat, bin ich mir sicher, wird das auch bei Core-Updates euch helfen.
Ja, also das wird einen auch nicht vor irgendwelchen Google-Hustereien schützen, wenn Google sich irgendwie überlegt, dass das und das und das jetzt.
Aber langfristig hilft es.
Genau, langfristig
hilft es. Auch außerhalb der Updates. Ja. Das ist einfach cool. Womit wir wieder das Thema streifen, so ein bisschen, was ist SEO oder nicht. Da gab es auch noch einen Systrix-Post zu. Was gehört zu SEO, was gehört nicht zu SEO. Ja. Ich glaube, der Fauli hat das, Jens Fauldraht, in seinem Podcast SEO-Haus schon ausführlich beantwortet. Müssen wir jetzt nicht mal drauf eingehen. Finde, Nutzerorientierung mitdenken als SEO gehört definitiv zu SEO dazu, weil es einfach Einfluss auf den SEO-Erfolg hat.
Ja, also ja, sehe ich auch so. Das entbindet einen nicht davon, dass man seine Hausaufgaben macht, also dass man alle Basics erfüllt, also alle technischen Basics, alle, dass die Seite läuft, dass die strategischen Punkte richtig technisch bespielt werden. So ein bisschen verstehe ich ehrlich gesagt die Diskussion nicht, weil man macht die Website ja nicht für die Galerie oder weil man nur eine bestimmte Vorstellung hat, sondern man adressiert ja irgendwen mit dem, was man da tut. Und der Adressat ist ja derjenige, der da draufkommen soll und dann irgendwas vollziehen soll. Entweder sich Informationen holen soll oder ein Produkt kaufen soll oder die Werbung mit begutachten soll, was weiß ich. Ja, und dem muss ja der Fisch schmecken. Das heißt also, und wenn das Nutzerinteresse in der SERP mit zum Ranking-Faktor wird, dann gehört das natürlich, also ich verstehe überhaupt nicht, wie man das ausschließen kann.
Ja, ist es vielleicht...
Verstehst du, wie ich das meine? Also ich verstehe nicht, wie man da eine Dichotomie aufmachen kann.
Die Frage, was damit gemeint war, genau, also es hat da mehrere Ebenen. Natürlich hat man nicht überall den Hut auf als SEO. Es ist
halt eine Querschnittsfunktion.
Aber ich bin schon nach meiner Auffassung definitiv der Anwalt der Google-Nutzer im Unternehmen.
Ich finde, das beschreibt aber SEO eigentlich ganz, ganz gut.
Ja. Und muss dir deren Interessen im Prinzip vertreten bei allen Entscheidungen. Wenn jetzt übertragen auf diese Apotheke irgendwie, da so ein Fall ist, dass man sieht, guck mal, da wird ein Kunde nach dem anderen nach Hause geschickt, da muss ich als Anwalt sagen, Moment mal, hier läuft das schief, geht das nicht anders. Ja, und ich muss vielleicht nicht die Lösung bringen und ich bin nicht vielleicht verantwortlich für Lösungen, muss vielleicht auch nicht die Entscheidung treffen, aber ich muss zumindest da den Finger hochheben und sagen, stopp, hier läuft irgendwas schief. Das geht so nicht.
Ja. Und dieser Apotheker ist nur bei seiner Sicht geblieben und der ist beim Serverzusammenbruch stehen geblieben und hat sich nicht in die Rolle der Kunden reinversetzt oder in die Ansprüche der Kunden reinversetzt und die einfach dann hat diese Dichotomie aufgemacht und das ist nicht meine Baustelle, ist deine Baustelle, ich hab das nicht, geh nach Hause.
Die sollen ihren Server halt fixen und
dann kann der Kunde wiederkommen.
Und der andere war einfach ein bisschen cleverer und hat das Kundenproblem verstanden, gelöst und damit direkt Geld verdient. Das gleiche Thema, so ein bisschen Nutzerzentrierung, Nutzerorientierung, haben wir auch bei unserer Fallstudie, die wir mal als Special haben. Also ihr könnt euch gerne Feedback mal geben, ob wir mehr Sachen machen sollen, dass wir konkrete Fälle mal ein bisschen tiefer besprechen. Oder auch, ihr könnt uns gerne Fälle schicken, also Fragen stellen. Spannend, ja. Bisher haben wir eigentlich wenig Fragen bekommen, also schickt euch uns gerne Fragen an podcast@seo-date.com oder über die anderen Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Hier Futalis, da geht es drum, also Futalis, ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte, ist ein Hundefutterhersteller. Und die haben recht früh eine sehr gute Content-Marketing-Idee gehabt, und zwar ein Hunderassenlexikon, was sie geschaffen haben. Das nach den Systrix-Daten, würde ich sagen, so 2016 irgendwann da wahrscheinlich gestartet ist, da angefangen hat, Sichtbarkeit aufzubauen. Und das ist insofern eine ganz clevere Idee. Also es gibt offenbar sehr hohes Suchvolumen, was Hunderassen angeht. Also Leute suchen wie Dalmatiner, Dackel, Cockerspaniel, was Schäferhund, was es da so gibt. Und darüber was erfahren möchten. Und wahrscheinlich ist es ja so, dass Leute, die das suchen, kurz davor stehen, sich einen Hund anzuschaffen. Und wenn sie dann einen Hund haben, brauchen sie natürlich ein
Zubehör, zum Beispiel Hundefutter.
Ein Futterlieferanten und haben dann noch keine fertige Präferenz. Und das ist ja eigentlich so der ideale Zeitpunkt, dann schon mal in Erscheinung zu treten, zu sagen, guck mal, ich habe dir schon erklärt, wie so ein Dackel ist. Und dann kannst du von mir ja auch noch das Dackelfutter kaufen. Und das klappte sehr gut. Also die haben damit über 16 Punkte Sichtbarkeit aufgebaut im Sistrix-Index, was ja schon eine ganze Menge ist. Und das war auch deutlich über 90% der Sichtbarkeit von der gesamten Website. Also deren Sichtbarkeit war das Hunderassenlexikon. Mhm. Und ich hatte das mal irgendwann entdeckt und habe das dann hergenommen für mein Content-Marketing-Seminare, hab das so als zentrales Beispiel genommen und wirklich mal so bis in die Tiefe analysiert und durchgegangen und warum das auch erfolgreich ist und mit den Wettbewerbern verglichen. Und habe, ja, ich weiß nicht, wie vielen Seminaren, wahrscheinlich mehreren hundert Seminarteilnehmern ausführlich dieses Beispiel irgendwie erklärt, so dass jeder verstanden hat, warum das so erfolgreicher ist. Und ja, was dann passiert ist, ist, dass sehr viele Wettbewerber es kopiert haben. Also da war dann ein, gab es auf einmal dann ähnliche Angebote von Zooplus, von Fressnapf, von meinhaustier.de, zooroyal.de. Und die sind alle an Futalis vorbeigezogen in der Sichtbarkeit. Also Futalis ist da jetzt bestenfalls irgendwie noch auf Platz 5. Und inzwischen ja irgendwie bei um die 4 Punkte Sichtbarkeit. Jetzt beim letzten Update haben sie wieder ein bisschen zugelegt, über 4,9, aber waren jetzt 2 Wochen davor irgendwie auf unter 4 Punkte gefallen. Wohingegen da jetzt der Marktführer zu plus.de ist, die da so 20 Punkte Sichtbarkeit jetzt nur mit so einem Hunderassenlexikon. Ja. Und das ist ja, ja unglaublich viel, also 20 Punkte Sichtbarkeitsindex, nur mit einem Content-Format, was eigentlich auch ein relativ einfach, also ich glaube schon, dass es viel Arbeit ist, jetzt irgendwie für ein paar hundert Hunderassen die Seiten zu schreiben, also kostet schon Ressourcen, aber es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das zu machen, also also sehr einfach mit Geld und Ressourcen umzusetzen.
Und alle Hundebesitzer werden uns jetzt auf die Steine sagen, die Seele von genau. dieser Hunderasse richtig zu beschreiben, ist schwierig.
Und ich hatte dann bei LinkedIn und Facebook irgendwie einen Post geschrieben, so Sichtbarkeitsvergleich, dass das Futalis da irgendwie von links und rechts überholt wurde und dass so praktisch das nächste Kapitel im Content-Marketing-Seminar eigentlich lauten müsste, wie man denn sowas verteidigt, wenn man sowas hat. Und da kam auch direkt das Feedback, ob wir das nicht im Podcast besprechen können als Thema, was wir halt sehr gerne machen. Ich habe jetzt mal das direkt verglichen mit Zooplus, die da jetzt eben Marktführer sind. Also die anderen Fressnapf, mein Haustier, Zooroyal und so weiter lassen wir jetzt mal weg, weil das gerade jetzt im Format Podcast sonst, glaube ich, sehr unübersichtlich wird, wenn wir da irgendwie einen Vierer-Fünfer-Vergleich machen. Wir machen das anhand das hatte ich für das Seminar eigentlich mal entwickelt, auch direkt. Ich nenne das Content Profiling. Es gibt ja die ARTS SEO-Formel. Anhand dieser 4 Punkte der ARTS-Formel kann man im Prinzip das wunderbar runterbrechen und Punkt für Punkt so Formate mal miteinander vergleichen, ja, was der Unterschied ist.
Also ich kenne die, aber kennst du, weißt du, ob alle anderen?
Wahrscheinlich kennt nicht jeder die ARTS-Formel, um es kurz zu erklären. Also ARTS steht die 4 Buchstaben ARTS für Accessible, R für relevant, S, T für technisch wichtig und S für satisfactory, also zufriedenstellend. Das sind so praktisch die Themengebiete, worum es, ja, die 4 Fragen, im Prinzip die großen, worum es bei SEO geht. Und
mit dieser Formel
genau,
betreibst du das Content Profiling.
Genau, um das runterzubrechen. Und habe damals für das Seminar auch so ein Google-Doc erstellt, wo dann wirklich man die einzelnen Kennzahlen und ganzen Daten eintragen kann. Die Tabelle färbt das automatisch dann rot oder grün, also je nachdem, wer da besser ist oder ob es irgendwo ein Problem gibt. Und die können wir, glaube ich, gerne die Tabelle auch in den Shownotes verlinken. Also wer Lust hat, kann auch mal sich das dann direkt die Daten anschauen und gerne auch selbst nutzen. Und was wir da miteinander vergleichen, also wichtig ist, dass man irgendwie mal eine Beispiel-URL hat, die man direkt miteinander vergleichen kann. Da haben wir jetzt mal die Dalmatiner-Seite von den beiden Formaten genommen, also von Zooplus und von Futades. Und dann haben wir natürlich das Verzeichnis, wo insgesamt dann dieses ganze Content-Format drin liegt und die Domain. Und in der Übersicht sieht man schon, also das sind jetzt die Daten hier vom 28.06.2021. Vor ungefähr 10, 12 Tagen habe ich das mal miteinander verglichen. Und da sieht man erstmal Sichtbarkeitsindex zu dem Datum war Zooplus 21 Punkte und Futales 3,3. Also wurde dann schon brutal überholt, Futales. Und ist es ja so, dass Sichtbarkeit, wo kommt sie eigentlich her? Also gibt es vor allen Dingen zwei Dimensionen. Das ist zum einen, wie gut rankst du denn? Also bist du da wirklich auf Platz 1 oder nur auf 3 oder nur auf 5 oder so? Das macht die Sichtbarkeit aus, die Ranking-Position. Das zweite ist natürlich die Anzahl Keywords. Also oft ist es einfacher, seine Sichtbarkeit zu verdoppeln, indem du einfach zu doppelt so vielen Keywords rankst, die ähnlich so Suchvolumen hast und du ähnlich gut rankst. Das ist manchmal einfacher. Idealerweise bist du natürlich in beiden Dimensionen gut, also dass du möglichst hoch rankst und zu vielen Keywords rankst. Aber das sind so die beiden Sachen, Hauptdimensionen, womit Sichtbarkeit erzeugt wird. Und da sieht man, dass Zooplus eigentlich in beiden Dimensionen besser ist. Also die ranken zu 50% in der Ranking-Verteilung in Top 10, zu 50% der Keywords, wohingegen Futales nur 38% dort rankt. Und die ranken auch mit mehr Keywords, Zooplus 2500 Keywords zu 1100 Keywords Futales. Das ist schon mal so die Grunddaten. Jetzt natürlich noch ein bisschen die Frage trotzdem, warum? Also warum rankt denn Zooplus häufiger in den Top 10? Darum geht's ja genau. Und da muss man auch schon mal allgemein sagen, selten gibt es den einen Grund. Also gibt's, kann sein, dass man sagt, pass auf, deine Seiten stehen auf einem Index oder so. nimm das mal raus. manchmal kommt man auf so Fälle. Genau. Und wenn man kein guter Mensch ist, sagt man irgendwie, boah, da muss ich ja tief buddeln und stellt eine große Rechnung. Und es gibt auch so einen Fall der Computer-EDV-Leute, die dann sehen, irgendwie, da war nur der Stecker nicht drin. Vom Computer.
Das ist bisher an mir vorbeigegangen.
Na, sowas gibt es im SEO-Bereich auch, aber das ist dann eher selten. Wie gesagt, meist sind da mehrere Ursachen. Und das können wir jetzt eben anhand der Arztformel durchgehen. Fangen wir mit A an, Accessible. Ich sage jetzt mal nur die wichtigsten Sachen, dass wir nicht komplett durchgehen. Was halt auffällt, also wo sich zum Beispiel was rot färbt. Und was da schon mal ein bisschen komisch ist, eigentlich hat Futales mehr URLs, also über die Site-Abfrage. Wir wissen jetzt, dass die Site-Abfrage nicht ganz genau ist, aber da hat Futales 377 indexierte URLs und Zooplus 287, aber schon ähnliche Größenordnung jetzt, würde ich sagen, ob der jetzt irgendwie 300, 400.
Niedrig bis mittel.
Ist ja eng zusammen insgesamt. Aber wenn man das dann vergleicht mit und wie viele URLs erzielen denn Rankings in den Top 100 bei Sistrix, da ist es, dass 97% der URLs von Zooplus auch Rankings erzielen. Ja. Bei Futades sind es nur 41%.
Ja. Und das ist so ein bisschen die Stelle, wo mein typischer Einwand, guck bitte auf den Keyword-Pool und die Gewichtung, nicht greift. Ja. Weil das ist ja in diesem Fall identisch.
Genau.
Und wenn wir identische Parameter haben und da diese Art von Outcome, ein identisches Setup und da so eine Art von Outcome, dass der eine bei 97% bei identisch Pool versus 41 bei dem anderen, da stutzt man schon.
Ja, ich bin jetzt nicht tiefer reingegangen, aber da würde ich nochmal nachforschen, warum da nicht alle URLs, also alle müssen es jetzt nicht, aber es sollten schon irgendwie 90%. Das war auch mal anders. Die hatten da mal ziemlich gute Zahlen, weiß ich noch, vor ein paar Jahren. Irgendwie ist das ein bisschen komisch, warum.
Ich habe extra nochmal nachgeguckt, also ja. Auch mit der Site-Abfrage und auch mit Omitted Results und all dem.
Du hast nochmal gegengecheckt, ja.
Genau. Und das ist wirklich so, also es ist ein bisschen mehr als 153, aber nicht nennenswert. Und es kommt nicht an 278 ran, wie bei Zooplus. Also Futalis hat deutlich weniger URLs indexiert, zumindest in Google, was Google
uns. Ich nenne das immer gerne auf Basecom. es gibt so einen Film, Moneyball, kennst du den? Wahrscheinlich hast du ihn nicht gesehen.
Nein, ich bin kein Cineast.
Genau. Ja, und auch nicht wahrscheinlich zu Sportlern. Ich liebe ja Filme zu echten Sportereignissen und das ist eine schöne Geschichte, dass
Seabiscuit.
Es gab mal ein, das war auch ein super Film, ja. Aber bei Moneyball geht es darum, dass ein Baseballverein in USA, der Manager, der eigentlich zu wenig Budget hatte, ist dann irgendwann auf so einen Daten-Nerd gestoßen. Und hat sich den
davon hast du erzählt,
angeheuert. Und die haben ihr Team dann einfach nur nach Statistiken zusammengestellt. Mhm. Also viele gingen immer so Erfahrung, Image, Marktpreis, was weiß ich was. Und die haben gesagt, das ist uns alles völlig egal, wir gucken wirklich nur auf die Leistungsdaten. Und da war einer der wichtigsten, kommt er auf Base, also kommt er auf die nächste Position da. Und suchten dann im Prinzip Spieler, die wenig kosten, aber häufig auf Base kommen, also ein gutes Verhältnis da haben und haben dann praktisch mit minimalem Budget ein Team zusammengestellt, was aber maximal so auf Base kommt und haben es wirklich geschafft, dann irgendwann da die Meisterschaft zu gewinnen und inzwischen arbeitet die ganze Baseball League halt nach diesem System, aber es gab so diesen einen der das durch und für bescheuert erklärt wurde, also wie kann man diesen Spieler kaufen, der hat einen total komischen Schlag, der ist Linkshänder, der ist Rechtshänder, keine Ahnung was, der macht komische Sachen und das sieht komisch aus, wie das durchführt und das war dem alles egal, es war immer nur, kommt der auf Base. Ja. Und so ist es im Prinzip bei SEO, finde ich, kommt es in die Top Ten und wenn was nicht in die Top Ten kommt, dann muss man einfach schauen, was stimmt denn da nicht. Und
manchmal ist die Top 10 auch wirklich voll, mit wirklich randvoll mit guten Sachen und auf der 11 und auf der 12 sind auch noch super Sachen.
Ja, aber wenn du ein Format hast, was halt im Gegensatz zu einem Wettbewerber weniger auf Base kommt in die Top 10, dann
stehen die noch an der Schwelle.
Da muss man eben gucken, woran liegt es denn?
Ja, genau.
Also, aber das ist jetzt schon mal der auch ein Hinweis, irgendwie Futalis kommt, das war mal anders, kommt auf einmal selten auf Base. Mhm. Und dann gehen wir
Hast du da einen Zeitpunkt, wo das passiert ist, wenn du sagst, die waren mal besser dran?
Da ich diese Content-Marketing-Seminare für Sistrix jetzt seit ich bei Chefkoch arbeite, nicht mehr mache, muss das irgendwann in den letzten 2 Jahren im Prinzip passiert sein. Aber ich habe das jetzt nicht lückenlos das verfolgt.
Ja. Aber da gucke ich noch mal rein.
Also ich habe da sicherlich in meinen Seminarunterlagen noch die Zahl, wo das mal war. Also ich bin mir sicher, man findet das und kommt auf die Ursache. Bloß so tief bin ich jetzt da nicht eingestiegen für den Podcast jetzt. Obwohl es natürlich unsere Zuhörer wert wäre, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht. Aber ich habe ein paar andere Sachen, spannende Sachen gefunden. Wie gesagt, das wäre so ein Ding, das würde ich mir schon mal auf den Zettel schreiben, das muss man näher sich anschauen. Das war das unter A wie Accessible, jetzt R für relevant. Da geht es darum, dass das Keyword halt an richtigen Stellen benutzt wird und so. Das kann man erwarten, dass das bei beiden eigentlich alles erfüllt ist. Aber es gibt auch ein paar interessante Kennzahlen dazu. Und zwar jetzt unsere Beispielseite, die Dalmatiner-URL. Wie häufig wird die denn intern verlinkt? Mhm. Um das rauszufinden, um das vielleicht kurz zu erklären, habe ich für beide Domains ein Optimizer-Projekt bei Sistrix aufgesetzt, die Seiten mal kurz crawlen lassen. Ich finde, das geht sehr schön bei Sistrix mit dem Optimizer und sehr schnell. Aber könnte man theoretisch natürlich auch irgendwie mit Screaming Frog oder Odisto oder Write oder sonst was machen, was man da halt zur Verfügung hat. Ich bin so ein bisschen drauf trainiert, das bei Sistrix zu machen. Dabei kam raus, dass, also jetzt speziell unsere Beispiel Dalmatiner URL, die ist bei Zooplus 71 Mal intern verlinkt. Mhm. Und davon 36 Mal exakt mit dem Keyword Dalmatina. Das ist so eine Quote von 50%. Und bei Futalis ist die 8-mal verlinkt, also deutlich weniger, praktisch nur 10%. Mhm. Und 4-mal exakt mit dem Dalmatiner gehört, ist auch eine Quote von 50%.
Mhm. Also was aber eine andere Größenordnung.
Unterschied, ne? Ist bei Zooplus 10-mal häufiger verlinkt. Mhm. Jetzt ist natürlich die reine Anzahl Links, sagt jetzt nicht allzu viel aus, aber schon mal ein Hinweis. Also es kommt natürlich auf die Stärke der Links an und so weiter. Aber wenn ich jetzt für Futalis verantwortlich wäre, würde ich, glaube ich, das noch ein bisschen häufiger intern verlinken, um einfach auszuschließen, dass das der Unterschied ist.
Genau.
Also das könnte eine Ursache sein.
Ja, erst recht, wenn man Vergleichbares auch noch bei den Wettbewerbern feststellen würde. Also wir haben jetzt ja noch
Genau.
Wettbewerber das, miteinander verglichen.
Super Hinweis, also auch hier die das Google Sheet, das lässt noch Platz, um da drei weitere Vergleichsbeispiele einzutragen. Das würde ich jetzt nochmal dann machen mit Fressnapf und Zoo Royal oder so. Und dass man dann mal guckt, wenn das bei all denen häufiger ist. Also einfach, dass man das ausschließt als Faktor.
Ja. Das Thema interne Links, interne Linksstruktur, das ist in meinen Augen, das kann man gar nicht hoch genug aufhängen, neben der Nutzerorientierung an sich, aber die interne Linksstruktur, das Gerüst, auf dem die ganze Zeit steht, das ist für mich so, neben eben der Nutzerorientierung, das eins der Kernthemen, um die man sich zu kümmern hat.
Ich würde auch sagen, eigentlich. Das ist definitiv wichtig.
Teilweise wirklich auch kriegsentscheidend. Also du gibst ja Links auch eine, das sagt ja John Mu auch, wenn du einen Link von der Startseite setzt, wenn du einen Inhalt pushen willst, das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber so was. Dann mach das. Also wenn du einer URL mehr Gewicht oder einem Thema mehr Gewicht mitgeben willst, dann verlinkst halt von prominenter Stelle aus. Und das stimmt.
Genau. Also die Effekte kann man gute beobachten. Gute Verlinkung und vor allem, du kannst halt intern machen. Also,
Du hast
begib dich gar nicht in so einen externen Spam-Bereich und dass man sich da noch irgendwas kaputt macht und bei Google in Ungnade fällt. Intern kannst du viel machen und ich meine, nach wie vor ein super Beispiel finde ich es immer Wikipedia. Also, wenn da irgendwie ein Stichwort auftaucht, dann ist das verlinkt auf den entsprechenden Artikel und das ist, finde ich, eigentlich auch nutzerfreundlich.
Genau, und wenn es mal nicht ist, dann kommt diese komische Wikipedia-Domain, wikipedia.com mit den zwei Vs am Anfang und
füllen diese Lücke. Aber ich finde es nutzerfreundlich, also wenn man es passend macht. Also es muss natürlich schon irgendwie auch sinnvoll sein und irgendwie nicht spammig, aber wenn es so praktisch man weiterführende Infos zu einem Stichwort hat oder man bei so einem Hunderassenlexikon können wir sagen, irgendwie, pass auf, der Hund ist irgendwie, gehört zu der Gruppe der so und so Hunde und das hier sind fünf weitere Vertreter und hat die da verlinkt oder so. Das ist ja durchaus interessant, so praktisch ähnliche Hunde.
Ja, wenn man zum Beispiel einen Hund sucht,
welche,
und dann
genau,
gibt es irgendein Ausschlusskriterium bei dem Hund, den man
sucht. Und das hier sind die fünf beliebtesten Familienhunde oder diese Hunde haben eine blaue Zunge oder Schwimmflossen oder was weiß ich was. Gibt's. Es gibt Hunde mit Schwimmflossen und welche mit blauer Zunge.
Aus Plastik.
Nein, echte.
Zum Aufblasen?
Nein, lebendige Hunde. Okay. Aber ich weiß nicht, ob es davon mehrere gibt, mehrere Rassen. Okay, aber im Prinzip so ähnliche Hunde, verwandte Hunde, sowas in der Art zum Beispiel. Das ist dann schon nützlich und du erzeugst automatisch eine gute Verlinkung. Und Google versteht die Seiten besser, die Nutzer nutzen das gerne. Es wird einfach besser. Und da kann es sein, dass 8 Links auf eine einzelne Hunderasse, und Dalmatiner ist ja wahrscheinlich schon dann einer der, also jetzt nicht die exotischste Hunderasse, ist 8 vielleicht dann inzwischen einfach zu wenig, nicht wettbewerbsfähig. War vor 2 Jahren, als es noch näher gescreent hat, nicht viel mehr, da waren es 10. Also ich meine, es kann immer mal sein, dass 1, 2 Links irgendwie verschwinden. Kann auch einfach sein, dass, keine Ahnung.
Es kann auch an der Tool-Betrachtung liegen, ne, was das
ja,
Tool
so bringt. Aber also es ist ungefähr gleich geblieben, aber Zooplus verlinkt da deutlicher. Mhm. Was ich mir in dem Umfeld, und das in der Tabelle auch da aufgeführt, auch immer noch gern anschaue, ist so eine allgemeine Betrachtung, Keyword-Fokus und Ergänzungs-Keywords. Mhm. Also klar, ich habe immer das Haupt-Keyword, aber dann eben drumherum dann noch viele Keywords zur Ergänzung, was dann tolle Keyword-Kombinationen gibt. Und da gibt es in der Toolbox diese super Funktion, also eine meiner Lieblingsfunktionen ist dieses Keyword-Gruppen. Mhm. Also zu ja, was für Einzelwörtern es praktisch die meisten Keyword-Kombinationen gibt. Mhm. Da sieht man, dass dazu plus auch deutlich mehr Keywords da jeweils hat. Also mal als Vergleich, die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wörter mit mehr als 2000 Keyword-Kombinationen. Also das sind Welpen, Hund, Kaufen, Züchter, Terrier und Hunderasse. Und Futalis hat nur zu einem Wort mehr als 2000 Kombinationen, das ist Hund. Und interessant finde ich vor allen Dingen, wenn dann Sachen auftauchen, also Wörter dort in den Top 10 auftauchen, die der andere gar nicht hat oder eben nicht so hoch ausgeprägt. Und da fällt mir direkt ins Auge bei Zooplus das Wort Mix, ja, wo ich auch so kurz, also ich hatte eine Idee, was es ist, aber hab's dann nochmal überprüft, ist das wirklich.
Ihr hattet doch Hunde.
Ja, aber ich würde das niemals Mix nennen. Also mit Mix gemeint ist halt ein Mix zwischen verschiedenen Hunderassen, logischerweise. Also so, ich nenne das Mischlinge. Ja. Ich würde nie nach Mix suchen bei Google. Ich würde nicht sagen Mix Cocker Spaniel Dackel, sondern irgendwie Mischling Cocker Spaniel Dackel.
Zwar Katzen.
Ja. Aber und die habt ihr Mix genannt.
Nee, wir haben die nicht Mix genannt. Das war eine türkisch Angora. Oder war es ein türkisch Angora Mix? Ich weiß es nicht. Nein, wir haben das nicht Mix genannt, aber das Mischling.
Oder ja, Mischung oder so. Also ich würde. Ja,
aber Mix ist doch das Gebräuchlichere. Es gibt doch diese WDR-Sendung, Tiere suchen ein Zuhause.
Ja. Gucke ich nicht.
Ja, klar, guckst du die nicht. Aber ich habe die mal gesehen.
Da haben das Wort Mix benutzt.
Und ich meine, die hätten da das Wort Mix benutzt. Es ist lange her. Ja,
Mix ist für mich nah am Mixer dran und das ist dann eher so das zerstückelt, verkleinert.
Hans.
Ja, das ist, also ich finde es nicht passend. Aber es ist völlig egal. Es kommt ja auch nicht drauf an, wie auf meinen Sprachgebrauch. Und das ist ja eben das Spannende an diesen Analysen, dass du auf Wörter stößt, an die du selbst nicht gedacht hast. Also ich wäre in 100 Jahren nicht auf das Wort Mix gekommen, weil ich es einfach so nicht nennen würde.
Ja.
Und da sagt mir dieses Sistrix-Tool halt, hier, guck mal, Mix 1377 Keyword-Kombinationen.
Ah.
Und also das wäre bei Futalis auf Platz 4 der Keyword-Gruppen.
Karl-Leun, ich habe jetzt mal hier Dackel-Mix gegoogelt.
Ja.
Und also ja, ich kriege 1,29 Millionen ja. Resultate zu Dackel-Mix und ich kriege zu Dackel-Mischling 366k.
Ja, wie gesagt, mein Sprachgebrauch ist ja überhaupt nicht. Ja, mein Sprachgebrauch ist überhaupt nicht maßgeblich. Also das will ich ja sagen. wichtig ist natürlich, was die Nutzer suchen. Nutzerorientierung, der Nutzer hat immer recht. Was der sucht, da muss man halt irgendwie ein Angebot für haben. Mhm. Und wie gesagt, ich werde nicht drauf kommen, und das ist das Tolle an so Tools. Also gerade bei diesen Keyword-Gruppen, also wirklich mein absoluter Tipp. Schaut euch die Keyword-Gruppen von euren Wettbewerbern an und vergleicht das mit euren eigenen und guckt, ob da irgendwas auftaucht, was man selbst nicht bedacht hat. Und das ist dann manchmal wirklich, manchmal reicht es, das Wort irgendwo mit auf die Seite zu schreiben und du rankst auf einmal für 1000 Keyword-Kombinationen mehr. Ich hatte das mal bei einem Beratungskunden, der eine Software angeboten hat und der Wettbewerber rankte dann zu Mac. Also es war eine Software as a Service Geschichte. Und der Wettbewerber rankte dann für 1000 Keyword-Kombinationen noch mit Mac die Domain selbst nicht. Und dann habe ich nachgeschaut, wo kommt denn das her? Und der hatte einfach so einen Satz stehen, ist eine SaaS-Software, funktioniert irgendwie auf PC, Mac und was weiß ich was für Betriebssystem. Und das war die einzige Stelle, wo Mac stand, auf der ganzen Website. Nur dieser eine Hinweissatz. Und das hat über 1000 weitere Keyword-Kombinationen gebracht. Und das sind so einfache Sachen, weißt du, da ergänzt du diesen einen Satz, der Nutzern ja auch irgendwie durchaus nochmal Orientierung gibt, aber der Nutzer in dem Moment, wo er sucht, weiß er vielleicht gar nicht, dass es das als praktisch als Browserlösung gibt, also dass er sich da gar kein Programm installieren muss auf dem Computer. Und ein Mac-Nutzer sucht dann halt logischerweise nach Mac, ein PC-Nutzer nach PC, weil er denkt irgendwie, ich brauche passend für mein Betriebssystem jetzt eine Lösung. Und den fängst du damit ein, um ihm dann zu sagen, pass auf, das läuft ja in deinem Browser und du musst das gar nicht installieren, das läuft ja auf allen Systemen, also das ist nutzerfreundlich. Und du holst dir mal eben da irgendwie 1000 weitere Keyword-Kombinationen ab, ohne dass das, also eine Sache, die du in einer Minute irgendwie ändern kannst auf deiner Website.
Und das ist, finde ich, das Schöne am Vergleich mit dem Wettbewerber, im Vergleich zu nur Suggest sich anzugucken oder den Keyword-Pool, den man irgendwie aus dem Keyword-Planner kriegt. Weil wenn du das beim Wettbewerber siehst, deckst du eher den gleichen Intent ab, als wenn du in Suggest guckst. Oder
und du weißt, dass es halt auch funktioniert. Also das ist halt proof. Ein Wettbewerber holt damit schon jeden Tag Besucher ab. Genau. Und so kaufen ist ja auch hier bei Zoo Plus auf Platz 3 der Ergänzungs-Keywords oder der Keyword-Gruppen, 2990 Keywords.
Das hat Futalis auch.
Ne? Hat es auch, aber deutlich weniger. Dann würde ich einfach mal gucken, wie haben die das eingebunden. Also da geht es auch darum, an welchen Stellen. Also habe ich das vielleicht, ist das vielleicht sogar im Titel drin? Ist das in der Description eventuell irgendwo drin? Ist das im Text irgendwo drin? Also wie wird das benutzt? Also an welcher Stelle erscheint das schon? Erst wenn ich auf der Seite bin oder vielleicht schon in den Snippets? Und das kann halt wichtig sein, weil es noch gewisse Intentionen trifft.
Genau.
Also da hatte ich auch bei Shops durchaus schon die Fälle, dass zum Beispiel der Wettbewerber Kaufen halt mit in den Titel immer reingenommen hat. Mhm. Also ich sag jetzt mal nicht, welche Branche das war. Ich denke mal schnell eine andere Branche aus. Also hier steht gerade bei uns in der Küche ein Küchengerät. Und dann sagen wir Küchengerät 1 kaufen oder einfach nur Küchengerät 1. Also je nachdem, was da ist. Und wenn du das Kaufen noch mit drin hast, kann sein, dass du da halt irgendwie hunderte Keyword-Kombinationen zusätzlich ziehst.
Ja, weil du kannst nicht einfach so aus dieser Liste 1:1 ableiten, dass du jetzt auf deine Site irgendwo diese Keywords, die du beim Wettbewerber siehst, 1:1
nein,
irgendwo hinklatschst.
Du musst natürlich schon gucken, da reingehen und ob es passt und ob das übertragbar ist.
Genau.
Aber ich finde, das ist eine Sache, wo man wirklich häufig super gute Ideen findet und die manchmal eben auch noch super einfach umzusetzen sind. Genau.
Du hattest ganz zu Anfang beschrieben, dass bei einem der beiden, ich meine, es wäre bei Futalis gewesen, diese Kaufintention direkt dem Nutzer auf der Dalmatiner-Seite, die der Futterkaufaspekt, der wurde direkt mitgenannt und das ist vielleicht eben nicht der richtige Weg.
Genau. Und wie gesagt, das einfach so als Tipp, schaut euch die Keyword-Gruppen an und wertvoll wird es eigentlich vor allen Dingen dadurch, dass es dann noch mit den Wettbewerbern vergleicht. Ich wünsche mir immer noch die Sistrix-Funktion, dass das automatisch gemacht wird, also praktisch auf Knopfdruck, dass ich sagen kann, zeigt mir das als Tabelle für meine 5 stärksten Wettbewerber an. War, glaube ich, mal angedacht vor ein paar Jahren. Ich glaube, da muss ich vielleicht noch Johannes mal anhauen, dass das ob das noch angedacht ist, so muss man es immer so ein bisschen händisch zusammentragen. Aber zum händischen Zusammentragen könnt ihr gerne hier dieses Google Doc, was wir in den Shownotes verlinkt haben, verwenden. Das muss man dann halt noch irgendwie da zusammentragen. Okay, aber da haben wir schon mal den nächsten Punkt. Also Futalis könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Ergänzungs-Keywords ziehen.
Ja.
Dann kommen wir zu dem dritten Punkt. Technisch wichtig, also da geht es drum, erstmal geht es bei dem Punkt drum, dass ein T ist, damit das Wort Arzt sich bildet. Das muss ich so ein bisschen zurechtbiegen. Also eigentlich geht es um Verlinkung. Aber Verlinkung bedeutet ja nichts anderes, als dass Google das aus technischer Sicht für wichtig hält, die Seite. weil sie häufig verlinkt ist. Und da muss man ganz klar sagen, dass Zooplus natürlich die gesamte Domain ist deutlich besser verlinkt. Also das ist halt ein echter Brecher. Ne? Ich bin jetzt kein Experte für Tierzubehör und Bedarf und Futter, aber so nach meinem Verständnis ist das schon einer der ganz großen Shops im Internet, was so Tierbedarf angeht, Zooplus. Und die sind verlinkt von 8.255 Domains laut Sistrix und Futalis nur von, also nur in Anführungsstrichen von 1.300, also 8.000 zu 1.000. Dann verglichen der Pfad, also das Verzeichnis mit den Hunderassen, ist extern verlinkt bei Zooplus von 222 Domains, bei Futalis von 138. Und unsere Beispiel-URL, die Dalmatiner-URL, ist von einer Domain extern verlinkt bei Zooplus und von keiner bei Futalis. Wie gesagt, die internen Links waren 71 auf die Dalmatiner-URL und 8 bei Futalis. Also ich bin da nicht in die Tiefe gegangen. Ich fand das schon auch eine ganze Menge, was da in das Verzeichnis geht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Zooplus da vielleicht auch ein bisschen Linkaufbau gemacht hat. Also da müsste man sich vielleicht dann mal diese 222 Domains der Verlinken einfach mal die Liste genauer anschauen. Wie gesagt, so viel Zeit hatte ich jetzt nicht, da so tief reinzugehen. Um es aber klar zu sagen, ich bin jetzt kein großer Fan von künstlichem Linkaufbau, eigentlich überhaupt kein Fan. Ich glaube, wenn da richtig toller Content ist, passiert das schon. Also da würde ich eher mal anfangen, erstmal die internen Links ein bisschen zu erhöhen und jetzt nicht unbedingt Linkaufbau machen. Gibt es verschiedene Philosophien, aber ich glaube, du bist da nicht so anders, oder?
Prinzipiell nicht so anders, aber wir gewichten, glaube ich, Links noch ein bisschen unterschiedlich.
Ja.
Also ich halte die noch immer für nicht ganz unwichtig.
Ich meine, so beim als Chefkoch ist es auch einfach zu sagen, Links extern interessieren mich nicht. Das ist natürlich auch toll verlinkt. Also ist ja auch dann eher der Zooplus unter den Rezepteplattformen.
Es ist absolut nicht mehr allein selig machend, ja. Aber es kommt nicht raus aus den algorithmischen Prämissen sozusagen, ja. aus dem Grundstock ist das noch nicht.
Also die Domain an sich braucht natürlich schon ein paar Links, ja. Aber für mich ist vergleichsbesprechend satisfactory entscheidend und dann noch die interne Verlinkung. Also ich finde, damit kriegt man schon extrem viel zum Fliegen. Habe ich jetzt auch wieder bei so einem Beispiel gesehen, was ich vorhin erzählte, wo wir da letzten Monat so ein neues Content-Format gestartet haben bei so einem Beratungsprojekt, die da jetzt auf Platz 2 für das Hauptkeyword ranken. Mit einem neuen Format, da sind wir im Prinzip so ein bisschen der Nachfolger von der Content-Marketing-Idee und haben das Original praktisch überholt innerhalb von ein, zwei Monaten, ohne irgendwelche externen Links. Wir haben einfach den Content einfach noch ein bisschen besser gemacht. Also praktisch genau wie ihr das Futalis-Beispiel, haben wir beim anderen Fall halt eine gute Idee genommen und sie einfach noch besser gemacht. Und das wirklich dann nur mit gutem Content und interner Verlinkung.
Wenn du Myriaden von Links hast, ja. Und wirst in die Top X gespült und die Nutzer finden dich aber grottig und zeigen dir das durch ihr Verhalten und erst recht im Vergleich zum Wettbewerb, dann hältst du dich da nicht, auch mit deinen Myriaden Links. Also trotzdem die sind nicht raus aus dem Spiel.
Also 100% recht gebe ich dir, Links helfen dir eine Chance zu kriegen, in den Top 10 getestet zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Also und nochmal, T für Technically steht eigentlich für die Links,
genau, über die eine Domain verfügt. Das war dann ein kleiner Kunstgriff, um die Artformel irgendwie einen griffigen Namen zu geben. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buchstaben, dem S für Satisfactory, also zufriedenstellend. Das ist jetzt insofern anders, dass dir nämlich da kein Tool harte Kennzahlen gibt. Das ist jetzt so dieser weiche Bereich. Mhm. Also alles andere, was wir gerade hatten, konnten wir eigentlich so mit der Sistrix Toolbox gut beantworten. Und sehen da die roten Einfärbungen, wo vielleicht irgendwie Nachholbedarf ist. für wie zufriedenstellend für den Nutzer liefert leider noch kein Tool irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob ja, irgendwann mit AI geht das vielleicht mal, aber da sind wir sicher noch ein paar Jahre von weg. Ja, was machen wir, wenn uns SEO-Tools dort keine Lösung bieten? Dann nimmt man super Hightech und zwar das menschliche Gehirn einfach. Das habe ich in der Form gemacht, dass ich dort einfach unseren 14 Jahre alten Filius befragt habe. Habe ihn einfach vor den Computerbildschirm gesetzt, ihm die beiden Dalmatiner-Seiten gezeigt. Die sollte er sich mal anschauen. Und
nach Kriterien
verschiedenen Kriterien, also ich habe da damals für das Seminar so einen Kriterienkatalog zusammengestellt und sollte das dann bewerten von 1 bis 10 praktisch, also wie das zutrifft, wie das nicht zutrifft. So ein bisschen wie der Net Promoter Score, wobei da geht es ja so um Weiterempfehlungen, aber dass man auf so eine Skala von 1 bis 10 hat. Relativ schnell und spontan das beantwortet. Gut ist, glaube ich, wenn man diese Probanden in so ein Szenario versetzt. Also in dem Fall ist dann einfach die Geschichte, dass man sagt, pass auf, ein bekannter Verwandter möchte sich jetzt einen Hund kaufen, einen Dalmatiner, und kennt sich aber so nicht mit dem Internet aus und guck dir jetzt mal die beiden Seiten an. So, welche von diesen beiden Seiten würdest du im Prinzip empfehlen? Wie im Internet das ja auch in der Realität ist, man soll das relativ schnell entscheiden. Also man kann da schon mal kurz ein bisschen rumstöbern, aber jetzt nicht irgendwie wortwörtlich alles durchlesen, sondern eher so die schnelle, spontane Entscheidung, die Anmutung, weil so klickst du ja auch im Netz. Also du kommst auf die Seite und denkst, so, ist die geeignet, ist die nicht geeignet, klickst du wieder zurück oder nicht, nehme ich lieber eine andere. Wie gesagt, das dann so ein bisschen runterbrechen nach einzelnen Sachen und die können mal durchgehen, plus halt was unser Sohnemann da bewertet hat. Wobei ich bin mir sicher, also es reicht wahrscheinlich, wenn man in der Praxis, würde ich sagen, so 10 Leute befragt, um dann relativ aussagekräftiges Ergebnis zu kriegen. Ich habe das in Seminaren immer gemacht und gemerkt, dass das sehr, sehr, sehr einheitlich war, wie die Antworten da waren. Also da gab es mal immer den einen, der jetzt vielleicht dann doch die andere Seite besser fand aus irgendwelchen Gründen, aber schon so in Gruppen von 5 Leuten gleicht sich das eigentlich aus. Also dass dann irgendwie 4-1 steht oder so. Also meist recht eindeutig.
Das ist
dann
auch nicht so ein Herdeneffekt, weil die das alle für sich beurteilen. Ne?
Ja.
Also das ist keine Gruppendiskussion.
Sondern also man hat es auch gesehen, weil von Seminar zu Seminar war das ähnlich. Also damals, als halt diese ganzen Futales-Wettbewerber da noch dieses Content-Format hatten, von, ich weiß nicht, wie viele Seminare das waren, sagen wir mal, das waren 50, haben in 50 Seminaren 49 Mal hat Futales gewonnen als das beste Format. Einmal war eine Gruppe da, fand ein Ticken anderes Format besser.
Vielleicht ging das zum
Und Futales war die 2. Da war eher so ein Gruppeneffekt, dass da so einer war, der dann sehr dieses andere Format irgendwie gelobt und performt dann, die anderen System so ein bisschen angeschlossen haben.
Also war das doch haben die das jetzt für sich einzeln bewertet oder haben die das in der Gruppe?
Die haben das als Gruppe, also es waren immer so Gruppenarbeiten, also ich habe das Seminar meistens, je nachdem wie viele Teilnehmer waren, in 2-3 Gruppen unterteilt und jede Gruppe für sich hat das dann diskutiert.
Ja, okay.
Etwa 4-5 Leuten. Und da war einmal der Fall, dass eine Person
eine dieser Gruppen
eine Gruppe beeinflusst hat, aber wie gesagt, von 15 Seminaren, lass es dann irgendwie 100 bis 150 Gruppen in den Summen gewesen sein. Es ist nur einmal vorgekommen, dass Futales nicht gewonnen hat damals. Wie gesagt, das ist jetzt eine Einzelmeinung hier von einem 14-Jährigen, wobei ich hatte es vorher für mich selbst bewertet, das lag ziemlich ähnlich. Und ich bin mir sicher, wenn man 10 Leute fragen würde, ging das auch in die Richtung. Gehen wir einfach mal durch, Punkt für Punkt. Fokus Suchintention. 8-7 für Zooplus. Also da geht es darum, ich möchte jetzt was über Dalmatiner wissen, komme auf die Seite und habe ich das Gefühl, dass die Seite wirklich das Thema behandelt oder geht es da eigentlich um andere Sachen? Und da hat er 8-7 für Futales gegeben. Futales lenkt
nicht für Futales.
Gegen Futales, sorry, für Zooplus. Futales lenkt da so ein bisschen meiner Meinung nach ab, weil die sehr prominent drauf schreiben, hier geht es irgendwie zum Hundefutterratgeber. dass es mobil dann nochmal ein bisschen aufdringlicher als auf dem Desktop. Aber das führt schon mal so ein bisschen weg, dass man sagt, die wollen ja eigentlich Hundefutter verkaufen.
Ja, das ist halt, in Desktop ist das dieses Banner, was man, bannerartige Bild,
ja.
Was man halt bekommt, maßgeschneidertes Futter zur Vorsorge und Therapiebegleitung für den Hund halt, jeden Tag optimal versorgt. Ich finde das jetzt nicht wirklich aufdringlich, es ist aber dieser Aspekt sehr weit nach vorne gestellt, ungefragt. Ich habe nach Dalmatinern gefragt und nicht nach Dalmatiner-Futter.
Genau. Ja. Und es ist ja auch in der Bewertung knapp, 8-7.
Ja.
Also nur ein Punkt weniger für Futalis, aber es ist schon mal wieder ein Pünktchen. Mhm. Und das kann dann ja schon einen Unterschied machen. Also sagen wir mal, das stört 5%, x% der Nutzer, die sich dran stören. Ich weiß aus dem Seminar, daran kann man sich stören, an solchen Kleinigkeiten.
Ja.
Da gibt es durchaus Leute, die dann sagen, das ist mir schon wieder zu verkäuferisch. Und sagen wir mal, 5% der Nutzer springen dir deswegen ab. Ja. Machen einen Shortclick, gehen zurück zu Google, klicken den nächsten Treffer an. Mhm. Diese 5% fehlen dir dann irgendwann einfach. Mhm. Und das kann sein, dass du dann Keyword für Keyword verlierst. Mhm. Also du hast den Krieg nicht direkt verloren, aber du verlierst eine Schlacht nach der anderen pro Keyword. Und irgendwann hast du den Krieg verloren. Ja. Also sowas kann sich durchfressen.
Ja.
Deswegen auch so Kleinigkeiten sind wichtig. Absolut. Und das summiert sich halt. Wenn du noch eben 3-4 so Punkte hast, das ist es dann vielleicht schon.
Ja.
Genau. Also Fokus, Suchintention, leichter Gewinner zu Plus.
Mhm.
Lebensdauer Content war 9-9. Ist in dem Fall ja nicht so interessant, dass mehr, wenn man verschiedenartigere Content-Formate miteinander vergleicht. Also da geht es einfach darum, habe ich das Gefühl irgendwie bei dem Content, ja, ist das halt eher so Evergreen-Content. Also der natürlich eher dankbar ist und nicht veraltet. Das wird sich wahrscheinlich bei Hunde-Rassen-Porträts nicht so viel tun. Also das, wahrscheinlich in 2 Jahren gilt das noch genauso, was da steht. Umfang zufriedenstellend für den Nutzer. Da hat er gewertet 9-8 für Zoo Plus, also auch wieder leichter Gewinner Zoo Plus.
Mhm.
Muss man sagen, vom Umfang ist es auch ein bisschen mehr einfach bei Zoo Plus. Also damals, als Futalis da noch nicht diese ganzen Wettbewerbe hatte, war da Futalis eher der Gewinner, die irgendwie einen schönen Umfang hatten. Inzwischen sieht es auf einmal ein bisschen wenig aus. Also das ist halt auch immer diese relative Wettbewerbsfähigkeit. Wenn da auf einmal Wettbewerber um die Ecke kommen, die das einfach nochmal ein bisschen mehr machen, nochmal ein bisschen besser, verlierst du auf einmal an Wettbewerb. Also ohne, dass du was an deiner Seite geändert hast. Aber alle anderen sind halt einen Schritt vorangegangen, du aber nicht. Und damit liegst du auf einmal zurück.
Also URLs sind für die Ewigkeit aber nicht notwendigerweise der Evergreen-Content, sondern der braucht regelmäßig ein paar Updates.
Und wenn das halt irgendwie über ein paar Jahre passiert, was ja auch der Fall ist, dann wundert man sich auf einmal, dass so ein Format auf einmal zurückgeht, wo ich habe ja ganz geändert an der Seite, aber das ist vielleicht auch Punkt. Das Problem.
Genau,
also du hättest halt mitwachsen müssen.
Ja, genau.
Genau das. Dann der nächste Punkt, Aktualisierung. Da hat er lustigerweise Futalis 2 Punkte mehr gegeben, also 8-6 für Futalis. Ich überlege gerade noch, ob ich weiß, die Begründung. Ich glaube, das Design gefiel ihm besser von Futalis insgesamt. Und deswegen hat er den unterstellt, also so nach dem Motto, wenn du mehr Liebe in das Design steckst, steckst du auch mehr Aufmerksamkeit in die Aktualisierung. Also wenn du was Schönes hast, dann hältst du das auch eher aktuell, war die Unterstellung.
Mhm.
Rein subjektiv. Also,
mhm.
Aber genau darum geht's. Also es geht ja um Gefühle. Also du weißt es ja nicht als Nutzer.
Mhm.
Und urteilst in Sekundenbruchteilen, bevor du dann den nächsten Klick machst.
Mhm.
Und da war seine Anmutung einfach so, da steckt ein bisschen mehr Liebe drin in dieser Futalis-Seite, rein von der optischen Gestaltung her. Und deswegen wahrscheinlich auch die Aktualisierung.
Mhm.
Aber in dem Fall nicht ganz so entscheidend, weil, das hatten wir vorher, dieser Content eh als so Evergreen-Content eingeschätzt wird. Genau, Qualität-Content 8-8. Also der Umfang ist bei Futalis zwar weniger, aber als Qualität würde man jetzt war seine Einschätzung nicht schlechter.
Das, was da ist.
Es ist nicht schlechter, genau.
Hat die gleiche
Qualität. Es ist vielleicht nicht so lückenlos, aber nicht in schlechterer Qualität. Mhm. Kam auch so ein bisschen über das Design. Also wie gesagt, er hat es jetzt nicht komplett durchgelesen, die Texte. So die erste Anmutung. Dann Übersichtlichkeit. 9-7 für Zooplus.
Ja.
Für gegenüber Futalis. Also da 2 Punkte Vorsprung, schon ein größerer Abstand halt. Habe ich da auch eingeschätzt und ich glaube, das ist sogar einer der entscheidenden Punkte. Ja. Weil das wirkt halt deutlich mehrwertiger, da eine Übersichtlichkeit zu haben. Also das, was da Zooplus schön gemacht hat, die haben so ein Inhaltsverzeichnis, was immer eine gute Idee ist, bei so längeren Texten. Und die haben dann so eine...
nicht nur Inhaltsverzeichnis, sondern auch die Sprungmarken natürlich. Also nicht, genau, dass du dann dich durchwischen
klar
musst.
Also ne, praktisch wie bei so einem Wikipedia-Artikel auch.
Ja.
Sicherlich auch einer der Gründe, warum Wikipedia so erfolgreich ist. Also das eigentlich No-Brainer. Wurde übrigens auch in einem Seminar immer gesagt, also auch wenn Futalis da praktisch immer gewonnen hat, wurde aber auch häufig gesagt, bei den anderen Formaten, die teilweise dann halt so ein Inhaltsverzeichnis hatten, dass die Leute das gut fanden und dass das Futalis-Format noch besser finden würden, wenn da sowas auch wäre. Mhm. Die hatten auch mal so ein Mini-Inhaltsverzeichnis, war auch eher funktionierte ein bisschen unerwartet, das haben sie anscheinend irgendwann rausgenommen. Aber das war damals schon in unseren Seminaren so eine Anmerkung, Futalis wäre noch mal besser, wenn es ein Inhaltsverzeichnis hätte. Und das Zweite, die haben, also Zooplus hat dann noch so eine Übersicht, so Eigenschaften praktisch, wie so eine Sternebewertung, bloß mit Pfoten, glaube ich. Also irgendwie ist, wie familienfreundlich ist der Hund, braucht er viel oder wenig Auslauf und diese ganzen Geschichten. Also dass du sehr, sehr schnell scannen kannst, wie ist denn so das Profil von dem Hund, was sind so die was ist er stark, was ist er nicht stark, um einschätzen zu können, ist das denn ein Hund, der für unsere Familie irgendwie in Frage kommt.
Genau. Du hast die FCI-Gruppe, also zu welcher Hundegruppe
ja.
Der entsprechende Hund gehört. Du hast die Erscheinung und du hast den Charakter, das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, Trainierbarkeit und so weiter. Und all die Items, die da drunter liegen, unter den jeweiligen Gruppierungen, sind alle nochmal verlinkt. Das heißt, wenn dir hier bei deinem Dalmatiner irgendwas auffällt, was halt irgendwie ein Showstopper ist, kannst du aber, oder du willst eine andere Eigenschaft haben, die halt noch mehr heraussticht oder die bei einem...
Ähnliche Hunde.
Ja. Dann kannst du halt auf den Link kann den ganzen Tag allein zu Hause bleiben.
Klicken. Womit wir dann auch die Frage beantwortet haben, so wo die ganzen internen Links auf die Dalmatiner-Seite herkommen, weil der natürlich dann in ganz vielen von diesen Gruppen drin ist und von da dann wieder verlinkt wird. Also alle kleinen Hunde, alle familienfreundlichen Hunde, alle gepunkteten Hunde, was weiß ich was.
Und es ist halt nicht irgendwie, das ist nicht willkürlich, dass da irgendwelches Wortmaterial verlinkt wird, sondern das ist sinnvoll.
Absolut.
Diese Art von Verlinkung ist mehr wert.
Und das ist für mich somit ein bisschen der entscheidende Punkt, warum ich auf der Seite direkt irgendwie mehr Mehrwert empfinde als bei Futalis. Ja. Also was ich damals bei Futalis, als sie noch führten gegenüber den Formaten, die es davor gab, gut fand, die fangen halt direkt so mit Charakter und Wesen an. Mhm. Und es gibt so eine Seite vom, wie heißen die, VDH.de, also ist der Verband der deutschen Hundezüchter, die natürlich auch recht umfangreiche Rassenporträts haben, aber die als Nutzer habe ich da sehr schnell den Eindruck, die achten so sehr stark eben auf diese Norm und wie hat der irgendwie, wie viele Flecken muss ein Dalmatiner haben und in welchem Winkel müssen die Beine da irgendwie stehen und keine der Rücken irgendwie abfallen und keine Ahnung was.
So dass man den bei einer Show vorzeigt.
Genau, also dass der da irgendwie nach Züchterstandard irgendwie hoch bewertet wird. So, ich glaube es. Ich weiß es nicht, aber würde ich vermuten, dass die Mehrheit der Leute, die das suchen, eher so eine Entscheidung treffen, ist der für unsere Familie geeignet? Und viel lieber und wichtiger finden, irgendwie ist der kinderfreundlich, braucht er viel Auslauf und solche Geschichten. Zooplus beantwortet das alles irgendwie recht rund. Ich hatte das bei Futalis gut gefunden, weil die so als ersten Abschnitt haben, so Wesen, Charakter, das finde ich besser als irgendwie zu sagen, was für eine DIN-Norm hat der Hund oder was für eine Gruppe, wie nennt sie das, FF, irgendwas Gruppe, der angehört. Wie gesagt, das hat Zooplus irgendwie so kompakt gemacht, dass man als Nutzer es übersichtlicher findet. Mobile ist es nicht ganz so gut gelöst.
Genau. Also fehlt, mobile ist genau diese Zusammenfassung am Ende platziert,
genau.
Am Ende der auf den letzten Screens.
Ja.
Und
da musst du erstmal hinkommen.
Gibt's keinen Sprungpunkt hin, ne? Oder?
Nee. Müssen wir überlegen, ob das nicht noch besser wäre, das auch mobile irgendwie relativ weit oben zu packen, vielleicht, dass man es aufklappen kann oder also dass man es nur so anteasert. Dass es nicht zu viele Bildschirme da erstmal
einnimmt. Das wäre auf jeden Fall was ich nochmal testen würde. Wobei, das kommt auch drauf an, also klar wirst du auch bei den Hunderassen viele, viele Gelegenheitsnutzungen haben zwischen Tür und Angel.
Ne? Ja.
So, dass halt der mobile Anwendungsfall auf jeden Fall vorrangig zu bedienen ist. Nur, es kann halt sein, weil es halt ein Lebewesen ist, dass man da doch ein bisschen rechercheintensiver rangeht.
Ja.
Und man sich Zeit nimmt und sich dann doch an den Laptop setzt oder an den Arbeitsrechner.
Wobei auch da bin ich mir sicher, ist wahrscheinlich mobile inzwischen überwiegend.
Wahrscheinlich.
Ja, kann man auch nicht oft genug sagen, sich die Seiten mobile anzuschauen. Ehrlich gesagt haben wir den Fehler auch gemacht. Also der Sohnemann hat es an meinem großen Bildschirm sich angeschaut und nicht auf.
Ja, mir wäre das nicht passiert.
Wir haben es dann zusätzlich noch auf dem Handy geschaut und da dann eben gesehen, dass es auch unten drunter war, aber die Noten waren da schon vergeben. Das war die Übersichtlichkeit. Wie gesagt, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und auch mobile hat halt zu Plus auf jeden Fall das Inhaltsverzeichnis oben und gewinnt damit den Übersichtlichkeitsvergleich. Genau. Mehrwert hat da lustigerweise auch Futalis einen Punkt mehr gegeben. Liegt, glaube ich, zum einen dran, dass für ihn das jetzt erstmal ein bisschen abstrakter Begriff war mit dem Mehrwert. Er da das jetzt nicht direkt wusste, was ich jetzt gerade von ihm wissen will. Und dann da wieder so ein bisschen aufs Design geschielt hatte. Aber gab einen Tacken mehr bei Futalis. Dann weiterführende Links. Da geht es einfach darum, falls ich noch mehr wissen will, sind da irgendwie sinnvoll weiterführende Links, hat er beiden 4 Punkte gegeben. Haben beide insofern so ein bisschen noch so irgendwie Krankheiten und irgendwie, wie man die am besten füttert und sowas. Aber das war eher gleich, aber ist in dem Fall, glaube ich, auch nicht so ein oberwichtiges Thema. Das sind so die Bewertungen im Bereich Content selbst und dann gibt es noch Punkte zum Framework, also was den Content kannst du auch Copy-Paste irgendwo hinmachen. Aber der ist ja eingebunden in einen Framework und da haben wir dann noch die Punkte Design. Wie gesagt, da sah klar Futalis vorne, 8-6. Werbung fand da auch das zu Plus ein bisschen schlechter aus, 5-6. Weil
das ist in der Sidebar relativ viel.
Genau.
Und auch, die haben natürlich auch einen kleinen Hinweis oben auf eine Zusammenarbeit mit, wie heißt der Mensch, Green Pet Food. Also auch ein Futtermittel. Ist aber kleiner und nimmt nicht so viel Pixel in Anspruch. Und rechts halt die Werbung für Hundefutter, Trockenfutter, Rinti, Kennerfleisch und so weiter. Die Arztsuche. Wobei, nee, das ist eine interne Sache. Aber das wirkt schon
also, in Summe. Man sieht schon, dass sie da Hundeprodukte verkaufen, so ein bisschen. Und wirkt halt dann auch ein bisschen werblicher, weil Futal ist halt nur Futter, das ist noch sehr, und dann auch speziell für so Hunderassen sehr nah dran und Eigenmarke, das sieht einheitlicher aus, als wenn du jetzt irgendwie ganz andere Produkte noch irgendwie mit anzeigst. Okay. Kosten ist das ist jetzt ja so ein Bewertungsmatrix für jegliche Art von Content-Formaten. Es gibt ja Content-Formate, wo du auch Geld zahlst. Ist natürlich hier bei beiden nicht der Fall.
Also oder deswegen mit einem Tweet.
10 Punkte für beide, genau. Vertrauen fand er auch Futalis ein Ticken vertrauenswürdiger. Interessanterweise nicht wegen der Siegel, die da oben stehen, sondern irgendwie, glaube ich, auch wegen des Designs. Autorität Markenbonus hat er auch Futalis vorne gesehen. Beide Marken sagten ihm jetzt nicht wirklich was, weil wir keine Haustiere haben, ist er damit auch nicht vertraut. Insofern, um es nicht direkt zu beantworten. Ladezeit kam ihm zu Plus ein Ticken schneller vor. Also wir haben ein paar Mal Reload gemacht und die totale Seite zuckte da so ein bisschen. Mobile-friendly, gleich bewertet 7:7. Und dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Weiterempfehlungen, weil das ist eine Gewichtung von allen Punkten, die wir jetzt im Prinzip durchgegangen sind. Also die entscheidende Frage, welche, also wir hatten ja diese Anfangsaufgabe, so Verwandter will sich jetzt irgendwie einen Hund kaufen, welche Seite würdest du deinem Verwandten da irgendwie empfehlen? Und da wird er halt in der Tat die 2+-Seite 8:7 empfehlen, obwohl ihm halt die Futalis-Seite optisch besser gefallen hat, würde er sagen, aber der kann wahrscheinlich mit der 2+-Seite mehr anfangen. Und das ist ja das, was am Ende dann entscheidend ist, im Prinzip.
Genau, also die eine Seite stellt die Nutzerintention mehr zufrieden als die andere.
Und damit gewichtet er im Prinzip die ganzen Benotungen, dass er sagt, ich finde zwar das Design bei Futalis ein Ticken schöner, die Übersichtlichkeit aber bei 2+ besser. Und das ist aber das, was wahrscheinlich für den Verwandten wichtiger ist, dass es übersichtlich ist und nicht, dass es irgendwie schön ist. Das gibt man damit praktisch zum Ausdruck. Genau, das sind so die Punkte. Das Gleiche kann man im Prinzip dann auch noch für die Snippets machen. Da finde ich ehrlich gesagt auch, dass so Plus-Snippet ein bisschen spricht noch mehr an. Also wenn man sich da die Meta-Description und den Titel anschaut. Da auch ein interessanter Punkt zur Historie. Das hat man nämlich in den Seminaren schon immer kritisiert. Bei Futalis sind anscheinend die besten Snippet-Schreiber. Die hatten damals das Snippet Dalmatiner, Wesencharakter, Infos zum Hund. Das war der Titel. Das ist so schon mal okay. Aber dann in der Description hatten die damals Wesen, Charakter und Eigenschaften vom Dalmatiner. Futalis bietet Dalmatinern eine rassenspezifische und individuelle Fütterung. Lassen Sie sich jetzt beraten. Also da haben wir damals schon immer mit dem Kopf geschüttelt. Warum an dem Punkt vertrieblich werden? Also jemand sucht bei Google Dalmatiner, hat noch nicht mal deine Seite angeklickt und du sagst schon, dass du Dalmatinerfutter verkaufen willst. Anstatt dem Nutzer zu sagen, irgendwie, das wäre schon wie bei der Apotheke, du kommst rein, fragst, kann ich einen digitalen Impfausweis bei denen kriegen und die sagen, ja, aber wir haben auch noch Hunde, ach, wir haben auch noch ihr Kindermedizin, die nicht schmeckt, wollen sie die auch noch haben? Das ist so. Warum an diesem Punkt schon? Also wo der Nutzer noch die Chance hat, ich gehe aus der Tür direkt wieder raus. Ich komme erst gar nicht rein. Also das ist für mich so ein kleiner Hinweis, dass der Vertrieb da ein bisschen zu sehr da reinredet.
Möglich, ja.
Manchmal
ist es auch wirklich die Unwissenheit, wie sowas ankommt, weil es halt keiner in Frage stellt.
Vielleicht auch vorauseilender Gehorsam der SEO-Verantwortlichen bei Futalis gewesen, dass sie sagten, die freuen sie sich ja, wenn wir das da mit reinschreiben, ohne dass einer gefordert hat. Aber dass so ohne Not die Sache schon ein bisschen kaputt machen. Das hat damals trotzdem gereicht, um da Marktführer zu sein. Aber da waren diese ganzen neuen Wettbewerber eben noch gar nicht auf dem Markt. Sie haben es dann ja anscheinend auch geändert, weil heute ist das so nicht mehr drin. Dafür haben sie diesen Button zum Futterratgeber da halt nerviger und aufdringlicher gemacht. Gerade mobile blinkt er da so ein bisschen rum. Da ist mir einfach zu viel Vertrieb auch drin. Also das muss man einfach langfristig sehen. Und das hast du an ganz vielen Punkten. Was hast du davon? Klar, das erhöht vielleicht die Conversion. Wenn du da irgendwie drauf hinweist, wir verkaufen übrigens auch Futter und informieren ja nicht über Hunderassen. Und kurzfristig geht die Conversion hoch. Also klar, du hast irgendeine Conversion und je mehr du da sowas reinpackst, wird's dann ein bisschen höher gehen. Nur wenn du dann deine Rankings verlierst, wie bei Futalis, die dann irgendwie von 18 Punkte auf 4 Punkte runtergehen, kommt halt insgesamt viel weniger in diesen Funnel, in diesen Trichter rein. Und dann hilft dir auch deine bessere Conversion Rate nichts, weil einfach nur noch so wenig ankommt, dass du unterm Strich weniger. Also dieser Vertriebsgedanke, der kurzfristig richtig ist, ist langfristig, macht das kaputt.
Ja, wenn SEO mit einem reinen Traffic-Gedanken und einem reinen Ranking-Gedanken an sein Werk geht, ist das aber auch nicht richtig. Ja, also du kannst nicht nur mit den Traffic-Zahlen im Hinterkopf irgendwelche Suchvolumina adressieren und irgendwelche Stellschrauben drehen und dann versuchen zu ranken und kriegst vielleicht deinen First Shot und rankst dann vielleicht auch so gut, okay, wirst dann möglicherweise so ein bisschen in die Grauzone nach hinten durchgereicht, weil du halt bestimmte andere Stellschrauben eben nicht bedienst. Vielleicht, weil du zu vertrieblich bist, vielleicht aber eben auch anderen Gründen, bist du nicht ganz wettbewerbsfähig. Und eigentlich müsste wenn es einen Verkaufsaspekt gibt und keinen reinen informationalen, müssten die sich zusammensetzen und gemeinsam die Strategie halt machen. Es zählt nicht nur das Vertriebliche nach vorne bringen, und es zählt auch nicht nur der Traffic. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, dann wird ein Schuh draus.
Ja.
Ja? Und dieses reine Sichtbarkeits- und Klickzahlen schauen, mir ist das zu kurz gesprungen.
Es ist klar, es geht jetzt nicht nur irgendwie um Sichtbarkeit und irgendwelche Besucher. Also dann kann man massenhaft Katzenfotos da noch irgendwie veröffentlichen.
Genau.
Da wirst
ja,
oder
noch anderes.
Wahrscheinlich dann überhaupt kein Hundefutter mitverkaufen. das ist schon klar. Das muss ein sinnvoller Kompromiss sein. Mhm. Aber wie gesagt, die Seminarteilnehmer haben sich schon so ein bisschen dran gestoßen. Ja, und also das ist meiner Meinung nach zu platt.
Ja.
Schon, also traditionell immer gewesen bei Fotales.
Ja.
Okay. Also besonders deutlich in dem Snippet. Als ich das gezeigt habe, da hast du auch gesagt, what? Wie kann man an der Stelle das schon machen?
Ich stoße mich ein bisschen an dem Snippet. Also das, ich habe jetzt hier natürlich mal wieder gegengecheckt für Dalmatiner.
Ja.
Sonst nichts, nur Dalmatiner. Und das, was du Snippet nennst, wird da nicht angezeigt. Das ist die Meta-Description, nicht das Snippet. Das Snippet ist das, was Google da anzeigt. Das Schnipsel.
Ja.
Ja, das, was du meinst, ist die Meta-Description. Google nimmt in diesen beiden Fällen die Meta nicht.
Okay, das habe ich so tief nicht geprüft. Also in beiden Fällen wird die Meta nicht übernommen.
Genau. Die Core, also für die Hauptsuchanfrage.
Aber ich habe mir die Meta-Description angeschaut. Ja, nur die Meta-Description.
Gerade im Abgleich.
Nicht die Snippets. Und die Meta-Description fand ich bei Zooplus besser. So ein bisschen umfangreicher.
Ich habe sie nur überflogen, ob sie sich decken mit dem, was Google da ausspricht. Ja. Nein.
Okay.
Ich habe sie nicht auf Formulierung.
Aber ich meine, ich hätte bei Zooplus auch gesehen, wenn man Dalmatiner bei Google sucht, dass das irgendwie so mit Häkchen noch war. Auch die Punkte, das wird doch nur aus der Description kommen.
Also ich habe kein Häkchen. Dalmatiner gehören mit einer Körpergröße von 56 bis 62 Zentimetern bei Rüden zu den mittelgroßen bis großen Hunderassen. Hündinnen sind mit 54 bis 60 drei Pünktchen. Und dann drei Zeitlings aus den Tupfen zum drei Pünktchen Zucht und Gesundheit und Dalmatiner Ernährung.
Ja. Hatte ich die Tage ein anderes Snippet bei
Willst
Google?
Willst du einen Screenshot haben? Soll ich dir?
Nein, ich sehe es ja selbst hier bei mir, dass es gerade jetzt nicht ist, aber wie gesagt, hatte ich vor ein paar Tagen ein anderes. Wechselt ja auch
das
manchmal.
SEOs reden ja manchmal ein bisschen missverständlich.
Ja. Ne? Es gab, seit ich das angeschaut habe, ja auch ein Core-Update. Ja, es ist wirklich jetzt mal interessant. Vielleicht ist das wirklich in dem Zuge mit, dass sich das geändert hat. Bei dem Core-Update, wie gesagt, hatte Fotales dann ja auch wieder ein bisschen gewonnen. Also jetzt nicht dramatisch, dass sich die Reihenfolge da geändert hätte, aber wenigstens wieder ein bisschen nach oben, aber nicht den Trend jetzt durchbrochen. Aber sieht so aus, als ob Google da wieder so ein bisschen mehr Richtung geht, wie der Verband der deutschen Hundezüchter, wie ein Hund zu sein hat.
Hund. Kein Mix.
Ja. Okay. So viel zu dem Fotales Ding. Also zusammenfassend, vielleicht kurz gesagt, wir haben mehrere Punkte jetzt gefunden, wo Fotales da ein bisschen nachziehen müsste. Und wenn du das ist dann halt auch so eine Normstrategie, wenn du da Pionier bist und das waren sie ja im Prinzip, die das als erste als Content-Marketing dieses Hunderassenlexikon gemacht haben, dann musst du das halt auch verteidigen aktiv. Mhm. Da kannst du nicht jetzt jahrelang sitzen und das Ding nicht mehr anrühren. Mhm. Und da kam im Prinzip eine Version, die besser war, oder vielleicht auch mehrere Versionen von den anderen Wettbewerbern. Und dann musst du da halt tätig werden und nachziehen. Mhm. Und weil sonst, deine Investition ist da immer weniger wert. Und ich kenne Fotales jetzt nicht das Unternehmen und die Beteiligten und wer das macht, ob die ein Inhouse-CEO haben oder eine Agentur, das macht keine Ahnung. Die haben einmal das sicher Geld in die Hand genommen und das ist halt ein Prozess, du musst dann auch immer wieder nacharbeiten. Ne?
Ich meine, schön ist ja, dass man im Wettbewerbsvergleich eben sehen kann, dass es da Angriffspunkte sozusagen gibt, die man wo es halt Verbesserungsmöglichkeiten für einen selber.
Genau. Ich meine, es ging auch lange gut. Ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Also die Marktführerschaft haben die ja, wann waren das so? Ende 2019, würde ich sagen, verloren. Anfang 2020, also das ist jetzt so anderthalb Jahre her. Anderthalb Jahre, also da darf man dann schon mal reagieren. Das ist klar, dass das nicht nach drei Monaten immer direkt geht, aber anderthalb Jahre wird mal Zeit jetzt. Also seitdem haben die jetzt halt schon deutlich an Boden verloren. Und da ist das Fiese, dass gleich, also wie gesagt, da nicht nur eine holt, sondern links und rechts da irgendwie die alle vorbeisausen, den ganzen Wettbewerber. Und dass auch alle die Idee kopiert haben. Da waren wir vielleicht nicht ganz unbeteiligt mit dem Content-Marketing-Seminar, weil hunderten Leuten das so, die wahrscheinlich dann irgendwie auch alle die ganzen Wettbewerber kennen oder mit denen verkettet sind. Aber so ist es halt. Wenn du eine gute Idee hast, dann wird die natürlich auch mal aufgegriffen und dann musst du bereit sein, sie zu verteidigen. Das zu unserer Fallstudie. Wie gesagt, wenn ihr das spannend fandet, gerne auch eigene Beispiele irgendwie uns mal schicken an podcast@seo-date.com und Fragen stellen, beantworten wir dann gerne. Dann haben wir als letzten Punkt jetzt noch unsere aktuellen SEO-Jobs. Ich muss mal kurz hier meine Liste aufrufen. Hast du sie?
Ja. Die Bild sucht einen Senior SEO-Manager in Berlin.
Ich habe das Gefühl, die suchen viele Leute in letzter Zeit, ne? Die tauchten häufiger mal auf.
Ja.
Aber das war jetzt wieder eine aktuelle Anzeige vom 10.
Weißt du, wie groß das Team da ist?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass der Maximilian Muhr da mal war. Seitdem habe ich extra gar nicht so viel mitbekommen, wer das macht dort. Aber ein Senior-Job auf jeden Fall. Und noch ein Senior wird gesucht. Und zwar bei otto.de. Senior SEO Manager Product Detail Page. Also die haben anscheinend, also schon sehr spezialisiert, ne?
Ja.
Für die Detailseiten haben die einen eigenen Product SEO Manager und dann auch auf Senior-Niveau. Aber klar, ist auch ein Riesenladen. Da lohnt sich, glaube ich, das auch, da so ein großes Team zu haben. Um die Produktdetailseiten dort zu optimieren.
Ja. Hast du dir das nächste Mal durchgelesen? Otto sucht ja auch ein Senior Product Manager Team Find E-Commerce.
Ja, deswegen habe ich es an die Liste gestellt. Das fand ich ganz interessant. Also auch der dritte Senior Job hier. Übrigens alles in, also Bild natürlich Berlin und Otto natürlich in Hamburg. Da geht es wirklich um die interne Suche. Mhm. So wie ich das verstanden habe. Und sie haben ein Team Find und sie haben ein Team Search. Also ich finde ja, dass insgesamt die interne Suche total unterschätzt wird bei den meisten Plattformen. Also das ist, finde ich, unglaublich wichtig, um irgendwie eine gute Nutzererfahrung zu machen. Und idealerweise suchen die Leute ja bei dir auf der Plattform, nicht bei Google. Also so Amazon hat es geschafft. Wenn Leute Produkte suchen, sucht man eher bei Amazon als bei Google. Ja. Ja, das ist für Otto natürlich auch ein Riesenthema, aber es ist auch für tausend andere Plattformen ein Riesenthema. Also bei Chefkoch arbeiten wir da auch gerade sehr intensiv dran. Aber da kann man das so guten Content, also eben Suchergebnisseiten, und das macht anscheinend hier dieses Team Find, die dann praktisch die Suchergebnisseite machen, und Team Search, was ich fast noch spannender finde, dass die praktisch einen Suchalgorithmus, eine Suchmaschine bei Otto dann bauen. Ist einfach total spannend, dass dann auch mal so als SEO, finde ich, Suche aus der Sicht des Anbieters halt sich anzuschauen. Weil dann auch so das Verständnis für Google wächst und man viele Probleme dann erstmal sieht. Synonyme und Suchintention und die ganzen Sachen. Also insofern find ich den Job auch für SEO spannend. Product Manager Team Find bei Otto. Und dann haben wir einen Head of SEO Job bei Idealo, wobei es ist ein Co-Head of SEO. Also wahrscheinlich, nehme ich an, dass man sich das dann mit dem Malte Landwehr dort teilt, der bei Idealo ist, also auch super heller, guter SEO-Kopf, und netter Typ, sicher spannender Job und Idealo halt Kaderschmiede eh für SEOs, ne? Ja.
Eben 3 Millionen Seiten bewegen.
Ja.
Was ich auch schön finde, ist die Anfangsformulierung. Wenn jemand Frog sagt, denkst du schon lange nicht mehr an Amphibien. Und mit deinen Roadmaps fühlt es sich besser als mit den Google Maps. Hm?
Ja, ich glaube, da ist auch eine gewisse positive Lockerheit da.
Ja.
Genau, dann sucht Sixt, der Autovermieter, einen SEO-Experten in München. Wäre nichts für mich. Ich finde die ein bisschen zu umweltunfreundlich. Also die haben sich recht negativ über Elektroautos geäußert, also dass die für die irgendwie ja nicht geeignet sind
oder sonst was. Ist das ein bisschen schwierig, den Fuhrpark mal eben rund zu erneuern?
Ja, aber man kann ja auch da innovativ irgendwie vordenken. Weiß noch, wir hatten mal am Flughafen Köln hier so ein Tesla ausgeliehen von UFO, heißt glaube ich die Autovermietung, die hatten sich spezialisiert, nur Elektroautos zu machen. Sowas würde ich mir von Sixt wünschen. Also
ja, klar,
die sind groß genug, dass sie sagen, das muss jetzt auch die nächsten 5 Jahre kein Geld verdienen, das Elektroautosegment. Also einfach nur, wir sind dabei und zeigen, wir sind innovativ, aber irgendwie zu zeigen, ich bin gestrig und sage irgendwie, ich glaube nicht an Elektroautos und ich finde die für meinen Fuhrpark hier irgendwie nicht geeignet und wir haben das mal getestet, aber fanden das nicht gut.
Ja, war das mal Wilhelm, der wievielte? Ich glaube an das Pferd, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung.
Ja, irgendwie sowas. Also so. Also seitdem ist Sixt, die machen ja oft irgendwie coole Werbung und ich fand die bisher, hatte ich die immer präferiert, aber seit der Aussage irgendwie kamen die mir irgendwie sehr gestrig.
Ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen flapsig rausgerutscht.
Ja, weil wollen ja auch nicht
meckern ist werden. Sicherlich nicht der richtige Weg,
Aber der nächste Job ist dann für Leute wie mich schon besser, nämlich bei Greenpeace Energy. Die suchen einen SEO-Manager, also da kann man dann grüne Energie für die Elektroautos, die es bei Sixt nicht gibt,
geben wird.
dort optimieren. Dann haben wir noch, ich weiß gar nicht, wie ob spricht sich das Decathlon aus? Oder?
Decathlon, ich weiß
nicht. Decathlon, Englische. Also Deutsch würde ich Decathlon aussprechen. Das ist ein Sportartikelhersteller. Die haben hier diese coolen Tauchermasken, diese Ganzgesichtsmasken. Ich weiß nicht, ob sie die erfunden haben, aber glaube ich als erster groß in den Markt gebracht.
Die du für dich und den Großsohn mal hattest.
Genau, oder? Die wir da gerne im Urlaub benutzen. Also so Tauchermasken, die halt die Nase und Mund mit einschließen und du kannst da praktisch steckst du keinen Schnorchel in den Mund. Sondern der ist oben an der Maske drauf. Macht Spaß, damit stundenlang rumzuschnorcheln, weil du nicht so einen fiesen, also Schnorcheln durch diesen Mundsteckschnorchel ja nicht so schön ist. Daher kenne ich die. Und weil unser großer Sohn irgendwann so groß war, dass er eine größere Maske brauchte, und wir gerade auf Korsika im Urlaub waren. Und es ist eine französische Firma. Die hatten da wirklich auf Korsika dann eine eigene Filiale, da mussten wir zwar so über die halbe Insel fahren, aber waren dann in so einem Store von denen drin, riesiges Teil. Und hatten ich hätte da 1000 Sachen kaufen können, irgendwie Taucherflossen und Surfboards und Campingzelte und keine Ahnung was.
Man ist das E-Auto überlastet.
Also ja, wir haben dann wirklich nur eine Badehose und die größere Tauchermaske für den Sohn man gekauft, weil die andere da schon ziemlich klemmte, aber ich hätte da stundenlang stöbern können. Und das findest du schön, weil das ist eine Marke, die den Deutschen, glaube ich, nicht ganz so populär oder bekannt ist. Vielleicht in manchen Sportarten, aber ich war auf die durch diese Tauchermasken gestoßen. Und wenn du da auf so einem Megastore bist, da waren halt so viele Produkte, mit denen ich gar nicht so vertraut war und so spannend zum Stöbern. Also Frauen gehen vielleicht manchmal gerne shoppen, aber das ist da, wo Männer dann auch mal gerne shoppen gehen. War bei mir zumindest so. Genau, deswegen habe ich reingenommen und die sitzen in Ploching. Ich habe gegoogelt, wo das war und habe es leider vergessen.
Was?
Ja, Ploching, wo liegt das? Googelst du es mal kurz? Ja,
das Ingen.
Ich würde sagen ja Baden-Württemberg. Ja, ich glaube, das war in Baden-Württemberg.
Mit Bavü liegst du richtig? Im Landkreis Esslingen. Also
ja.
Bavü hätte ich auch noch so gesagt, trotz meine Stadt, wo wo ich mal alle einzelnen Städte und Gemeinden kann.
Und auch dafür lohnt es sich ja, das zu erwähnen, weil sonst gibt es nicht so viele SEO-Jobs in Ploching. Nee,
das stimmt.
Wer da wohnt.
Das ist bestimmt ganz hübsch.
Ja. Ja. Und dann wird noch gesucht, ein Expert Search Engine Optimization SEO, Deutsche Hospitality Frankfurt, 5 Hotelmarken. Also es ist ein Unternehmen, zu dem 5 Hotelmarken gehören, unter anderem Steigenberger Hotels, Jazz in the City, Intercity Hotel. Wer diesen Hotelbereich mag, hat er dort gleich 5 Hotelmarken, die er betreuen kann, mit sicherlich vielen Hotels. Auch ein spannender Job. Ja. Das wäre es, glaube ich, für heute. Wir sind auch schon wieder viel Zeit auf der Uhr, viel länger geworden als gedacht. Wir hatten so wenig Punkte, aber die Fallstudie ausführlich besprochen. Wie gesagt, gebt uns Feedback, ob ihr das vom Inhalt mochtet mit der Fallstudie oder ob das zu lang war. Gebt uns auch gerne Feedback bei iTunes. Sehr gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Lasst die gerne da. Wir haben schon, ich glaube, 7 Stück inzwischen. Das ist toll, aber 2-stellige Zahl wäre noch toller. Ansonsten alle, die schon im Urlaub sind oder noch in den Urlaub fahren, viel Spaß. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Genau. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.